Wir dürfen Platz nehmen. Ich möchte den Herrn erhoben sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Vielleicht, ich habe noch eine Bekanntmachung vergessen. Mittwoch, 19 Uhr, haben wir hier Gemeinschaft, Gebet, Gespräch und alles, was dazugehört zu einem christlichen Leben. Austausch. Wir beten füreinander. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Also wenn du Gebet brauchst, komm am Mittwoch. Dann können wir beten. Wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen in die Mitte, auf einen heißen Stuhl setzen wir dich ein, auf so einen Feuerstuhl. Und dann beten wir dich durch, bis der Sieg da ist, bis Gottes Gnade da ist, bis Gottes Barmherzigkeit da ist. Das ist die eine Bekanntmachung. Mit der Heizung, jetzt ist so Übergangszeit. Wir wissen nicht, es ist Winter, es ist Sommer, was jetzt gerade draußen ist. Haben wir keine Ahnung. Genau. Das geht manchmal so schnell. So, wir heizen nur hinten und wir heizen hier in der Mitte. Also die Wärme haben, die gehen nach außen oder kommen her zu mir. Die mühseligen und beladen. Ich schwitze hier vorne auch ohne Heizung. Okay, nur so nebenbei, dass ihr das wisst. Mit der Heizung, wir haben da ein bisschen so ein komisches System. Das ist noch nicht auf Winter, Sommer eingestellt. Und ich suche noch nach einer patenten Lösung, jetzt umzustellen. Das hätte ich vorher denken müssen. Ich habe unsere eigene Konstruktion, unser Entwurf. Unsere Idee ist das, also diese Heizung und wie es funktioniert. Leider haben wir damals noch nicht an alles gedacht, dass es Sommer und dass es Herbst und Winter gibt. Wir haben nur den Winter gedacht, dass es schön warm und angenehm ist. Und ich habe eine Thermostatanlage, aber diese Thermostatanlage, die schaltet aus, wenn es gewisse Temperatur erreicht hat. Und dann knackt es immer so drin und das will ich nicht. Aber es gibt noch eine Lösung, aber wenn ich nächstes Mal die Heizkörper runterlassen, muss ich das umspannen, elektrisch steuern, dass jeder Heizkörper extra geschaltet wird. So, dann kann ich also die Hälfte der Heizung dann fahren. Aber das nur nebenbei. Man muss immer manchmal am Anfang denken. Wir denken manchmal viel zu wenig am Anfang und nicht richtig durchgedacht. Das gilt also im Leben überhaupt. Wenn man richtig geplant, richtig gedacht hat, richtig alles abgewogen hat, dann trifft man die richtige Entscheidung. Hinterher Dinge zu verändern, kostet sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Mühe. Und manchmal ist es auch nicht mehr möglich nachzuholen. Deshalb, wie am Anfang die Weichen gelegt werden, so läuft das Leben auch später. Heute Abend lebe im Zeitrhythmus Gottes. Wir werden aus Prediger Kapitel 3 lesen. Prediger Kapitel 3. Alles hat seine Zeit, sagt der gute Mann hier, dieser Prediger Salomo. Und einfach über die Zeit möchten wir uns heute Gedanken machen. Die Zeit, die Gott uns gegeben hat, was wir aus dieser Zeit machen, wie wir die Zeit gestalten und wie wir leben. Wir leben manchmal verkehrt, auch in unserer Zeit. Wir machen aus Tag Nacht, aus Nacht Tag. Das machen sehr viele Menschen. Das ist Schizophrenie. Schizophrenie ist, dass man das, was nachts getan werden sollte, tags tut und dass man, was man nachts macht, am Tage macht. Schizophrenie, also man lebt also ein gespaltenes Leben. Der Mensch ist in unseren Tagen durch die moderne Technik, Neonlicht etc., diese helle Beleuchtung, wir sind aus dem Rhythmus rausgekommen. Wir schlafen zu wenig oder dann zu lang wieder, wenn die Sonne angeht, so aus dem Zeitrhythmus. Und du kommst aus dem Zeitrhythmus, wenn du nicht Sonne und Mond hast. Mond und Sonne regulieren. Als ich jetzt in Norwegen oben war, 7 Tage ist mir die Sonne nicht untergegangen. Ich wusste am Schluss nicht mehr, was für ein Tag genau ist. Hätte nicht eine Zeituhr dabei gehabt, hätte ich nicht gewusst. Also die Sonne ist bei uns nicht mehr untergegangen. Also es ist doch schön, wenn die Sonne nicht mehr untergeht. Das ist genauso wie in Neuen Jerusalem. Da wird keine Nacht mehr sein. Also am Nordkap oben hast du keine Nacht mehr. Das nur nebenbei. Aber Zeit ist sehr wichtig, dass man im Zeitrhythmus kommt. Die Zugvögel, Karibus, Schmetterlinge, Wale, sie gehen auf ihre Wanderschaft. Sie werden getrieben von einer inneren Uhr. Sie gehen lieber zugrunde, als dass sie ihr Ziel aufgeben würden. Im gesamten Universum, wenn ich mir so umschaue und umsehe, und ich liebe die Natur, ich beobachte die Natur, und wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich irgendwo in naturwissenschaftliche Gebiete, hätte mich verlaufen und verirrt. Im gesamten Universum sehen wir einfach einen Zweck, eine Absicht, eine Bestimmung. Bis ins kleinste Detail ist alles geplant und genau vorgedacht. In jedem Atom, in jedem Kern, überall steckt eine große Weisheit drin. Zeit. Der Baum lebt einige Jahrzehnte. Ein Falter einige Tage. Der ist tief mit der Erde, der Baum ist ganz tief mit der Erde verwurzelt, der andere lebt so nur ein paar Stunden. Und ja, je schwerer der Körper ist, desto größer ist die Erdgebundenheit. So kleine Kinder zum Beispiel haben unbegrenzt Zeit, die wissen nicht, was Zeit ist. Die können spielen. Das Einzige, was die Zeit unterbricht, ist die Mutter, wenn sie sagt, Kinder, kommt heim. Jetzt gibt's Essen oder jetzt müsst ihr schlafen gehen. Was, jetzt schon so früh? Zeit. Zeit ist also, und eigentlich Zeit hat jeder Mensch, der Herr Bundeskanzler, genauso viel Zeit wie der Straßenkehrer. Jeder hat genug Zeit, 24 Stunden am Tag. Und was macht man aus diesen 24 Stunden? Gott hat allen das gleiche Kapital gegeben. Alles hat seine Zeit. Lebe im Zeitrhythmus Gottes. Lasst mich jetzt diese Bibelstelle lesen aus Prediger Kapitel 3 von Vers 1. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Es ist auch interessant, alles wächst auf eine bestimmte Höhe. Das Gras wächst auf eine bestimmte Höhe, die Sträucher wachsen auf eine bestimmte Höhe, die Bäume wachsen auf eine bestimmte Höhe, die Menschen erreichen bestimmte Höhe, selbst die Giraffen, die werden nicht größer. So auch sie erreichen ihre bestimmte Größe. So die Tiere, die Lebewesen erreichen ihre bestimmte Größe, es sei denn, da wird an ihre Gene etwas manipuliert. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ich höre Märchen. Aber als Tschernobyl passierte und diese Super-GAU dort geschah, da haben mir die Geschwister erzählt, dass Katzen so groß wie Schweine oder Ferkel sind. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Bis ich selber dort war, etwa 40, 50 Kilometer weg von Tschernobyl, und bis ich solche Bestien gesehen habe, Tiere, die sich missbildet haben, oder Pflanzen, die dann riesige Blätter entwickeln, so Löwenzahn, da denkst du, du bist im Dschungel irgendwo geraten. Also durch diese Genmanipulation verändern sich die Dinge, aber normalerweise, Gott hat ein bestimmtes Maß, eine bestimmte Norm gegeben für alles, was auf Erden ist. Alles hat seine bestimmte Zeit, sagt der Prediger hier. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung zu lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Alles hat seine Zeit. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen hat seine Zeit. Lass uns das alles zu Herzen nehmen, was das Wort Gottes sagt. Alles hat seine Zeit. Auch das Hassen, das Ablehnen, Abstoßen, sich abnabeln hat auch seine Zeit. Sich das Wachsen und Reifen hat seine Zeit und sich das Abnabeln hat seine Zeit. Wer das nicht begriffen hat, dass er sich von seiner Großmutter abnabeln muss. Nicht nur von seiner Mutter. Manche müssen sich von ihren Omis und Opis abnabeln und selbstständig werden. Sonst sind sie unbrauchbar für das Leben. Wer sich nicht abnabelt von seiner Familie rechtzeitig, in richtigem Maße, der wird kein rechter Mensch. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen hat seine Zeit. Der Krieg hat seine Zeit und der Friede hat seine Zeit. Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine bestimmte Zeit vorherbestimmt, zu tun, dass er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Was ist die Ewigkeit? Was ist die Ewigkeit? Einmal habe ich einen Kindergottesdienst halten müssen und dann fragt mich, fragt so ein kleines Kind, Onkel, kannst du sagen, was die Ewigkeit ist? Weißt du, den Erwachsenen kann ich erklären, was die Ewigkeit ist, aber erklär einem kleinen Kind, was die Ewigkeit ist, und mir fiel nichts Rechtes ein. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, hilf mir ganz schnell, dass ich diesem kleinen Knirps erklären kann, was Ewigkeit ist. Und dann habe ich gesagt, horch, ganz hoch oben im Norden ist ein Berg aus Diamanten. Aus Diamant, ein ganz harter Berg, also der ist ganz hart. Und da kommt alle 1000 Jahre ein Vogel vorbei und wetzt den Schnabel. Und wenn der Berg abgetragen ist, dann ist es eine Sekunde von der Ewigkeit vergangen. Lang. Da muss man lang warten, bis sich der Berg abgetragen ist. Was ist eine Ewigkeit? Der Mensch erlebt und erfährt nur ein Stückwerk dieser Unendlichkeit. Das ist nur ein Stückwerk. Und jetzt mit dem Rhythmus, mit dem Zeitrhythmus Gottes gehen. Das ist mein Thema. Vater, wir möchten mit der Zeit gehen. Wir möchten uns in die Zeit hineinschicken. Wir möchten deine Erkenntnis bekommen, dass wir wirklich mit deiner Uhr gehen, nicht nach unseren Uhren gehen, Herr. Unsere Uhren bestimmen nur eine bestimmte Zeit, diese irdische Zeit. Aber Herr, ein Stück der Ewigkeit möchten wir erkennen. Wir möchten mit der Ewigkeit mitgehen. Wo die Ewigkeit hingeht, da möchten wir dabei sein, Herr. Und wir möchten aus der Ewigkeit heraus leben. Lass uns erkennen, was die Zeit wirklich ist, Herr. Und dass wir wirklich uns dir anpassen heute Abend. Nicht du musst uns anpassen, sondern wir müssen uns dem ewigen, unendlichen Gott anpassen. Und lehre uns dieses große Geheimnis der Ewigkeit zu verstehen heute Abend. Amen. Bedeutende Ereignisse in der Natur und in der Geschichte haben immer kritische Zeiten. Krieg verändert unheimlich viel, in kurzer, knapper Zeit sehr viel. Und alles geschieht, wenn ich hier so lese, zu seiner bestimmten Zeit. Und alles ist mit irgendeiner Krise verbunden. Ich denke nur die Geburt. Die anderen Umstände, wo eine Mutter mit einem Kind schwanger ist und das Kind unter dem Herzen trägt. Und dann kommt die Stunde der Geburt. Dann ist das Alte wieder vergessen. Die denkt nicht mehr an die anderen Umstände, an die Wehen. Etwas Neues ist begonnen. Und jetzt wächst man. Wir sind alle gewachsen irgendwo. Und dann kommen wieder kritische Zeiten. Dann kommt die Zeit, wo man fremdelt, wo man in der Pubertät ist, wo man rebelliert, wo man einfach aus dem Hause ausbricht oder was sonst alles passiert. Das sind alles kritische Zeiten. Immer diese Übergänge in unserem Leben sind immer kritische Zeiten. Und die sind auch die gefährlichen Zeiten. Und da sollten wir drauf achten, wenn wir in einer kritischen Zeit sind, wir können aufsteigen oder absteigen. Wir können uns zerstören oder aufbauen, je nachdem. Und Gott handelt immer in der rechten Zeit. Gott handelt immer zur rechten Zeit. Also nicht, wenn wir denken. Monika hat neulich ein ganz tolles Wort vom Herrn bekommen. Wenn der Schüler reif ist, kommt der Lehrer. Also wenn der Schüler reif ist, solange man nicht reif ist für eine bestimmte Wahrheit, für eine bestimmte Erfahrung, dann kannst du lange beten, du wirst nicht bekommen. Erst wenn du reif bist, für die Heilung zum Beispiel. Viele Leute sind nicht reif für die Heilung. Andere, die sind schon innerlich so weit gereift, dass sie sagen, ja Herr. Aber andere, da sind noch so viele Blockaden, so viele Barrieren, so viele Vorurteile. Sie können die Heilung nicht empfangen, ihre Hände sind blockiert, wenn man reif ist für bestimmte Dinge. Es gibt zwei Pole, die ich heute nehmen möchte. Die Urzeit und die Ewigkeit. Und dazwischen sind wir. Die Urzeit, die Zeit, bevor irgendwas war, Grundlegung der Welt, die Urzeit und die Ewigkeit, die Endzeit. So was wir unter Endzeit sehen, das Urzeit und Endzeit. Und das beherrscht die Skala, in der wir uns hier heute Abend bewegen, dazwischen. Zwischen Endzeit und Urzeit, da bewegen wir uns. Und da sind große Katastrophen, Umstürze, Veränderungen, die sind eingeplant, die sind eine Notwendigkeit, dieses Brodeln der Zeitgeschichte. Weltgeschichte ist Weltgericht, hat Schiller einmal gesagt. Und die Weltgeschichte ist Weltgericht, also diese Gott richtet und in jedem Gericht, nach jedem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die Welt verändert, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Welt verändert. Und nach dem Fall des Kommunismus hat sich die Welt verändert. Plötzlich kannst du deine alten Atlanten, deinen Globus in den Müll stecken. Die Karte wurde neu gemacht oder neu gemalt. In der Welt gibt es eine Zeit des Lichts und eine Zeit der Dunkelheit. Eine Zeit der Fülle und eine Zeit des Abnehmens. Ich denke nur Sommer, wir möchten alle im Sommer sein. Aber leider hat Gott auch uns den Winter gegeben. Schnee, Eis, Kälte, Wind, Glatteis. All das gehört dazu zum Winter. Oder der Herbst, wo die Blätter abfallen. Es ist schön, im Frühling zu leben, wo alles sprießt. Aber es auch die Zeit des Abfallens, des Älterwerdens, des Abnehmens gehört zum Leben dazu. Eine Zeit des Lebens und eine Zeit des Todes, das gehört dazu. Und es gibt kein Leben ohne den Tod. Auch im Paradies war das der Fall schon so. Wir denken nur einmal durch den Sündenfall des Menschen, wäre das passiert. Aber woher soll Kompost kommen? Die schwarze Erde. Woher soll das alles kommen? Das ist ein Absterben, auch im Paradies. Es ist naturbedingt, das Sterben. Da geht eine Generation weg und die nächste kommt. Und so gehen Generationen wie die Welle folgt so dem Leben der Tod. Das ist also der Lauf der Dinge, nicht nur nach dem Sündenfall, sondern auch schon vor dem Sündenfall so der Fall gewesen. Die Zeit ist ein Gefäß und man kann es füllen mit köstlichem Wein oder mit Gift. So ist die Zeit. Die Zeit ist ein Gefäß, ein Behälter. Es gibt bestimmte Zeiten und ich möchte euch jetzt einfach heranführen. Gott arbeitet mit der Zeit. Gott wird nie die Zeit überspringen. In meiner Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat nicht gleich seinen Sohn geschickt, nach 4000 Jahren eigentlich, so Heilsgeschichte, hat er seinen Sohn geschickt. Es gibt bestimmte Zeiten. Es gab das Zeitalter des Gesetzes, Israel und Gesetz. Das Zeitalter des Gesetzes, das Zeitalter des Moses und Propheten. Es war diese Zeit, wo die Propheten auftraten. Das hat alles seine Zeit gehabt. Interessanterweise, diese Achsenzeit, 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus, da waren große Lehrer, da waren große Propheten, Jesaja und Hesekiel und Jeremia und Daniel, aber gleichzeitig war Sokrates, Buddha, Konfuzius, Lao Tse, all diese großen Männer lebten in dieser Zeit, zu ihrer Zeit. Oder wenn ich dran denke, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsten, die Gemeinde Jesu, als die entstand, die Zeit war reif für eine Erweckung. Es brodelte im Römischen Reich, die Mysterienkulte haben nichts mehr den Menschen gegeben und alles war im Zerfall und dann kam das Christentum mit der Hoffnung und das Evangelium mit der Ewigkeit und hat den Platz eingenommen. Alles hat seine Zeit. Auch wir sind an so einer Schnittstelle dieser Zeit gekommen. Ich glaube, dass wir ganz weit in der Endzeit sind. Ich weiß es nicht, wie es ihr empfindet, aber seit dem 11. September 2001 ist die Welt etwas anders geworden. Hat sich manches geändert. Ich will nur etwas ganz Verrücktes euch bringen heute Abend. Zuerst einmal nur zum Nachdenken. Ich gebe, was ich hier heute Abend gebe, ich gebe nur Denkanstöße, Impulse. Nachdenken müsst ihr selber. Am 11. September 1999 hat Israel das Jahr 5760 gefeiert. Die Posaune geblasen, das Jahr 2000 für uns eingeläutet. 11. September 1999, dann war das Jahr 2000. Am 11. September 2001, ein Jahr später sozusagen, wurde wieder ein neues Zeitalter eingeläutet von diesen Terroristen, die unsere Türme gestürzt haben. Ich habe ja euch gesagt, Jesaja 30, 25 und 26 steht, wenn die Türme einstürzen, und die Türme stürzen ein, die Türme der Nationen stürzen ein, Jesaja 30, 25 und 26, dann wird sich Gott seinem Volk zuwenden. Vielleicht fängt jetzt die Heilsgeschichte an. 11. September 99 wurde das Jahr 2000 für uns eingeläutet, für die Juden das Jahr 5760. Ein Abschnitt in Hosea Kapitel 6, Vers 1 bis 2 heißt, kommt, lass uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen und er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen und er wird uns auch wieder verbinden. Und er wird uns nach 2 Tagen neu beleben und am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben können. Interessant diese Stelle. Nach 2 Tagen wird er uns aufrichten. Nach der Heiligen Schrift ist ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nach 2000 Jahren wird Gott uns aufrichten. Vielleicht beginnt jetzt die Zeit der Aufrichtung, wo Gott Israel aufrichtet. Das andere, was war, was 1948 war, dass Israel mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte gekommen ist. Jetzt beginnt Israel erst richtig Israel werden. Ich habe heute zufällig, weil ich habe mich mit Islam beschäftigt, jemand hat mich angefragt, was hältst du von Islam und so weiter, und dass Islam eine mörderische Religion ist, und ich musste mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen und die ganzen Koranverse sammeln und auch gesammelt, und da fand ich eine alte Prophetie von einem Rabbiner aus der Zeit 750 nach Christus, in der Zeit, als der Islam entstand. Hochinteressant, dieser alte Rabbiner bringt eine Botschaft, die hochaktuell ist. Ich muss jetzt noch weiter nachgraben und forschen bei diesem Rabbiner und weiter suchen in der Literatur über ihn. Aber er bringt eine Prophetie. Islam ist gerade entstanden. Islam beginnt gerade seinen Siegeszug. Und er weissagt, Der Islam wird Israel auf den Thron bringen. Musst du dir vorstellen. Der Islam wird Israel auf den Thron bringen. Zur Weltherrschaft, zur Macht, zum messianischen Reich. Er bringt diese Prophetie. Der Islam, dieser Rabbiner um 750 nach Christus, also lange Zeit vor unserer Zeit, lange Zeit vor diesem Terror. Der Islam bringt Israel auf den Thron, bringt Israel in der Position, wo es sein sollte. Hier nach zwei Tagen wirst du uns beleben und am dritten Tag uns aufrichten. Also praktisch, wir sind jetzt in der Zeit, wo Gott beginnt, Israel aufzurichten. Und meine Lieben, wenn wir das Standbild von Daniel anschauen, schaut diese Vision vom Propheten Daniel. Alles hat seine Zeit. Die Königreiche haben alle Zeit gehabt. Nebukadnezar, das goldene Haupt, Meder und Perser, Griechen und Römer. Alle haben eine bestimmte Zeit geherrscht und ihre Zeit war vorbei. Nach bestimmter Zeit, meistens 400 Jahre. Das ist eine interessante Geschichte, warum es gerade 400 Jahre so die ganzen Herrschaften und Zeit der Menschenherrschaft da war. Und dann kommt dieser Daniel zu einem Punkt und sieht die Beine aus Ton und Erz. Ton und Erz. Und was soll das bedeuten? Und ich habe lange Zeit nachgedacht, was das bedeutet. So verrückt, wie es klingt. Vielleicht ganz neu. Niemand hat in diese Richtung gedacht. Aber ich denke, ich einfach ganz neu an eine Sache und ich gehe ganz neu an die Sache und ich versuche ganz neu zu denken. Und als ich heute so über meine Literatur saß und brütete, plötzlich kam es mir. Kann das nicht der Islam sein? Da gibt es in Islam zwei ganz starke Strömungen, diese Radikalen und die Liberalen, Ton und Erz. Die Weichen wie Sand und die Harten wie Eisen. Diese Terroristen, die alles mit Macht umstürzen werden. Und genau als die Beine aus Ton und Erz waren, in dieser Zeit kam dieser Stein vom Himmel und zertrümmerte das ganze, die ganzen Weltreiche, die ganzen Königreiche. Und dann geht ein Reich auf, und das Reich Jesu Christi, das Reich des Sohnes Gottes, des Menschensohnes. Und es wird kein Ende sein. Also die Beine aus Ton und Erz. Denk drüber nach. Vielleicht stimmt es nicht, was ich gedacht habe. Aber vielleicht stimmt es. Und wenn es stimmt, dann hast du eine ganz neue Erleuchtung am Leopoldplatz bekommen, die du noch nie gehört hast, so, die dir noch nie so verkündigt worden ist. So Ton und Erz. Und das ist leider auf der einen Seite die alten Koranschriften oder die alten Suren, die früheren Suren von Mohammed, die sind sehr israelfreundlich, auch christenfreundlich. Aber die späteren alle nacheinander, die sind radikal, unbarmherzig und terroristisch, mörderisch fast. So, dieses Ton und Erz, und das kommt jetzt in der Endzeit voll zum Tragen. Voll zum Tragen, nur nebenbei. Alles hat seine Zeit und alles ist auch für eine bestimmte Zeit auch behalten. Manche Völker, manche Königreiche sind für eine bestimmte Zeit sogar bewahrt, damit, wenn es dann soweit ist, dass sie losgelassen werden. Wir haben in der Bibel die Gerichtsengel, die sind festgehalten für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Tag. Und dann gibt Gott das Signal und dann sagt er, so, jetzt zieht los. Und dann auch dieses Pferd, diese vier Pferde, die ausgezogen sind, dieses Pferd, dieses fahle Pferd. Denkt nur drüber nach. Im Original heißt es nicht fahl, sondern jaspisgrün. Jaspisgrün. Und die Farbe des Islam ist grüne Farbe. Jaspisgrün. Also vielleicht ist das der vierte Reiter, der losgelassen wird auf die Menschen. Kommunismus, der rote Reiter. Und so weiter. Und jetzt dieser fahle Reiter, dieser Jaspisreiter, diese Farbe, das auf die Menschheit losgelassen wird. Wir sind mittendrin. Die Reiter, die Pferde werden in Zaum gehalten, weil dann die Gebete der Heiligen sind. Die Zeit ist noch nicht reif. Jerusalem ist noch nicht von den Heiden zertreten, was es auch alles so dazu hat. Aber dann, als die Zeit sich erfüllt, dann arbeitet Gott, dann tritt Gott in Aktion. Und ich habe meinen Gott festgestellt, als ich so über dieses Thema hier heute nachdachte, ich denke nicht erst seit heute über dieses Thema, aber als ich jetzt mich intensiv damit beschäftigte, mir ist groß geworden, Gott arbeitet nach seinem Zeitplan. Und er lässt sich von uns Zivilisierten oder Unzivilisierten nicht reinpfuschern und reinreden und reinbeten. Er lässt es nicht. Tag und Zeit weiß keiner, die der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Also nicht einmal der Sohn Gottes konnte sagen, Herr Vater, bitte beeil dich, ich möchte viel früher das Reich Israel aufrichten. Zu seiner Zeit, was Gott sich vorbehalten hat, das hat nicht einmal der Sohn verfügen können. Niemand kann über die Zeit Gottes verfügen, außer Gott selbst. Gott handelt zur festgelegten Zeit. Warum, das weiß ich nicht, wahrscheinlich ist er Perfektionist. Pfingsten. Pentekost, 50. Tag nach der Auferstehung Jesu ist Pfingsten geschehen, dieses Pentekost da, 50 Tage, also exakt am 50. Tag. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sogar das Kommen Jesu, das erste Kommen Jesu, konnte man sehr genau voraussagen und sehr exakt berechnen. Wenn ihr mitschreiben wollt, könnt ihr das tun heute Abend, Daniel Kapitel 9, 25. Das erste Kommen Jesu war sehr exakt vorausgesagt, so dass die Weisen, die Weisen aus dem Morgenland kamen, die Weisen in Jerusalem konnten ganz genau sagen, wo er geboren wird. Aber die hätten genauso sagen können, wann er geboren wird. Und zwar Daniel 9, 25. Du sollst wissen und Einsicht haben, dass von Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und wiederzubauen, bis zu dem Messias, dem Führer, 7 Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Also 7 Wochen und ferner 62 Wochen sein werden. Der Beginn, der Zeitpunkt des Beginns, wo das Wort ausgeht, Jerusalem soll wieder gebaut werden, wiederhergestellt werden, das sind also 69 Wochen. Ich weiß, das könnt ihr jetzt nicht so schnell behalten, ich würde es auch nicht so schnell behalten, könnt ihr diese Kassette abhören oder mich nachher fragen, aber ich will euch nur die Bibelstellen geben, ich will euch nur begeistern für die Präzision des Wortes Gottes. Gottes Wort geht ganz genau in Erfüllung, Halleluja. Das ist, was ich sagen möchte. Gottes Wort stimmt, Gottes Wort ist mathematisch Glauben, im Hebräischen gibt das Wort Glauben nicht. Im alten Hebräischen gibt das Wort Glauben nicht. Wenn man von Glauben spricht, wenn der Jude vom Glauben spricht, dann sagt er mit Gott rechnen. Also er rechnet mit Gott. Also mit Gott rechnen. Und deshalb, Gott ist ein Mathematiker meines Erachtens, ein ganz großer Mathematiker sogar. So, Nehemia 2, Vers 1, Kapitel 5, Vers 7 und 8. Es war im Jahr 455. Im Jahr 455, im 20. Jahr des König Ahasverus, als das Wort ausging, Jerusalem soll wieder gebaut werden, nach der Zerstörung Jerusalems. So, und dann vergehen 69 Wochen, bis der Messias, der Führer, kommt und auftritt. Nach Martin Buber, einem jüdischen Gelehrten und Philosophen, wird hier mit Jahre gerechnet, 69 mal 7 Jahre, das sind 483 Jahre. Also jetzt, wenn ihr einen Rechner dabei habt und mitrechnen wollt. Es gibt also zuverlässige Beweise, dass griechische, babylonische und persische Quellen, dass das Jahr 474 das Regierungsjahr des Königs Artaxerxes war und begann. Und dann rechnet dann 483 Jahre weiter. Es kommt auf das Jahr 29 nach Christus. 29 nach Christus. Hier tritt Jesus, der Messias, auf. 29 nach Christus. Und deshalb, wir müssen gar nicht weiter groß rechnen. Wir wissen, wann Jesus gekommen ist, wann er gekreuzigt ist und wann er auferstanden ist und wann die Heilsgeschichte begann. Nach der Prophezeiung Daniels musste der Messias sterben. Also, nach Daniel 9, 26, nach 62 Wochen, die auf die 7 Wochen folgen, wird der Messias abgeschnitten werden, heißt es. Abgeschnitten werden. Und interessant ist das Wort, hebräische Wort hier, Karat. Karat steht für Todesstrafe. Und sag mir, gibt es eine schlimmere Todesstrafe als die Kreuzestrafe, die Kreuzigung? Also, der Messias wird abgeschnitten werden. Das ist, was Daniel sagt. Und dass es so ist, in Daniel 9, 24, heißt es, um der Sünde ein Ende zu bereiten und für die Vergebung Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen für unabsehbare Zeiten. Also das kann nur Jesus Christus sein. Johannes der Täufer legt bei der Taufe die Sünde des Volkes als Priestersohn. Und nur er konnte bei der Taufe die Sünden aller Menschen auf Jesus legen. Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Bei der Taufe. Und am Kreuz hat er bezahlt die Sünde, wurde zur Sühne gemacht und um der Sünde willen ein Ende zu bereiten und für die Vergebung Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen für ewige Zeiten. Halleluja. Das ist präzise, sehr präzise. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Punkten mehr. Ich möchte euch nur zeigen, Gottes Wort ist sehr genau. Gott arbeitet mit einem ganz festen Zeitplan. Da gibt es Jehovas Zeugen oder andere, auch Christen. Jesus ist nicht am 24. Dezember geboren. Für mich ist Jesus am 24. Dezember geboren.
Und ich drehe auch den Beweis an, dass er am 24. Dezember geboren ist. Warum? Warum ich das glauben kann, dass er am 24. Dezember geboren ist. Viele glauben, Jesus wäre irgendwann im September zur Welt gekommen. Leute, ihr müsst mir das Gegenteil beweisen. Dann glaube ich das. Aber solange ich jetzt hier spreche und ich das Material habe und die Informationen habe, es gibt also einige ganz klare Bibelstellen, die uns sagen, dass Jesus am 24. Dezember Weihnachten geboren ist. Und manche sagen, das ist ein heidnisches Fest. Weihnachten wäre ein heidnisches Fest. Der Kaiser Konstantin hätte es eingeführt und sich an die Sonnenwende angepasst. Ich muss zuerst einmal sagen, in Israel, zu der Zeit, als Jesus lebte, gab es zwei Kalender. Es gab den Mondkalender und den Sonnenkalender. Und Jesus und die Gläubigen richteten sich nach dem Sonnenkalender. Nur die abgefallene Priesterschaft in Jerusalem ging nach dem Mondkalender. Deshalb haben wir immer wieder mal so Unterschiede in den Festen. Wenn es Laubhüttenfest geht zum Beispiel. Wir haben große Schwierigkeiten mit dem Laubhüttenfest. Das stimmt nicht mit dem Kalender, was wir annehmen. Denn Jesus ging nach dem Sonnenkalender und nicht nach dem Mondkalender. Aus verschiedenen Gründen. Die Zeit reicht mir nicht, das zu erklären. Also, dass Jesus Weihnachten geboren ist, ihr müsst ein paar Bibelstellen lesen mit mir heute, wenn ihr wollt. Lukas 1, Vers 5 und 8. Dann Vers 23 bis 24, Vers 26 bis 27 und Vers 39 bis 40. Ich lese diese Stelle nicht, ich erkläre das nur, aber manche möchten das nachlesen. Lukas 1, Vers 5 und 8, Vers 23 bis 24, Vers 26 bis 27 und dann Vers 39 und 40. Hier wird es enthalten, das, was ich jetzt begründe. Zacharias war ein Priester nach der Ordnung Abia. Er erfüllte gerade die priesterlichen Dienste im Tempel. So diese Ordnung Abia können wir nachlesen in 1. Chroniker 24, 1 bis 10. Es gab in Israel im Priesterdienst 24 Ordnungen, wo sie Gott dienten im Heiligtum. 12 davon also dienten im Heiligtum und die anderen haben einen anderen Dienst verrichtet. Der Dienst begann jeweils im Monat Nisan. Es ist nach unserem Monat der frühe März und der frühe April. So in dieser Zeit. Und die Söhne Abias waren in der achten Ordnung, als sie dienten, als Priester. Zacharias war gerade an der Reihe, um zu dienen. Und da passierte dieses Fiasko, wo der Johannes geboren werden sollte. Wie soll der Junge heißen? Das ist also hier uns überliefert. Manchmal fragen wir, warum steht so ein Quatsch in der Bibel? Manche kommen und sagen, warum müssen solche Lappalien, dass er nicht mehr sprechen konnte, die Sprache verschlagen hat, warum muss das in der Bibel drinstehen? Diese Dinge stehen in der Bibel, damit wir Gottes Geheimnisse viel, viel besser verstehen. Dem hat die Sprache verschlagen. Da konnte nicht mehr reden, bis er dann eine Tafel nahm und aufschrieb, wie der Bub heißen sollte, Johannes. Und alle waren entsetzt und fragten sich, warum. Aber das passierte also hier, wahrscheinlich so 5. Oktober, in unserem Kalender, war das, wo das geschah. Zacharias kehrte heim nach seiner Dienstzeit, so gegen 15. Oktober oder Ende des Monats, des Oktobermonats, kehrte nach Hause. Elisabeth war im 5. Monat schwanger und es könnte am 15. März bis zum 15. April sein, wo der Engel dann die Maria besuchte und wenn es eine normale biologische Entwicklung gewesen ist, dann nach 270 Tagen wäre Jesus geboren. Und das wäre so um den 25. Dezember. Jesus. Der Besuch des Engels muss so zwischen 15. März und 17. April gewesen sein. Und wenn alles gut ging bei der Maria, wenn es keine Frühgeburt bei Jesus war, und das war es nicht, muss der 25. Dezember gewesen sein, wo er geboren wird. Eine weitere Notiz, die diese These bestätigt, dass Jesus Weihnachten geboren ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mich vertan habe in der Zeit, dass ich jetzt eine Weihnachtspredigt bringe. Aber ich will euch nur sagen, wie präzise Gott auch in der Heilsgeschichte. Denn das ist ihm so wichtig, dass alles stimmt. Und Gott konnte uns nur erlösen. Gott konnte uns nur von der Sünde befreien, weil alles gestimmt hat. Erlösung ist Perfektion. Wie ein Uhrwerk lief alles ab. Bei den Schafen, da heißt es, die Hirten waren bei ihren Hürden. Draußen bei ihren Schafen. Die Zeugung der Schafe, normalerweise bei weidenden Schafen, also draußen, war am längsten Tag des Sommers, am 21. Juni, wo der längste Tag ist, die haben ein bisschen Langeweile und dann spielen sie halt ein bisschen. Und dann gibt es Da kommt diese Zeugung. Die normale Tragzeit bei den Schafen liegt etwa 5 Monate. Jetzt rechne aus, 21. Juni. Und dann fang an zu zählen und zu rechnen, wenn du willst. Kannst aber nachrechnen, nachprüfen. Was ich hier sage, ist auch wissenschaftlich bewiesen. So, und ich kenne, ich bin auf dem Land auch groß geworden. Wir haben Schafe gehabt zu Hause. Ich weiß, wie lange die Schafe trächtig sind. So, dann sind etwa die Schafe, die Lämmer in der Zeit so um die Mitte Dezember bis Ende Dezember geboren. Zu dieser Zeit waren die Schafe draußen und die Lämmer werden geboren. Und was macht der Hirte, wenn er ein guter Hirte ist? Ist draußen bei den Schafen und hilft den Schafen, ist behilflich. Der muss nicht die Jungs zur Welt bringen, die Lämmer zur Welt bringen. Aber er muss aufpassen und wissen, welches Schaf zu mir gehört jetzt. So, und warum? Jesus ist das Lamm Gottes. Jetzt komme ich noch zu einer anderen Theorie und beweist, warum Jesus als Lamm Gottes zur Welt kam und warum er mit den Lämmern zur Welt kam. Er war das fehlerlose Lamm Gottes. Offenbarung Kapitel 5, Vers 12, wird er als das Lamm, das geschlachtet wurde, würdig. Also Jesus hat die Bezeichnung Lamm, muss also wie ein anständiges Lamm, wie ein Opferlamm, ein Lamm, das für den Tempel benutzt wurde, musste mit diesem Reifungsprozess und dieser Entwicklung geboren werden. Das Lamm Gottes auch macht Weltgeschichte, beginnt Weltgeschichte. Weihnachten, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. Die Zeit musste erfüllt werden nach dem Gesetz. Und Jesus starb nach Johannes 18 und Johannes 19, 36. Johannes 18, 28 und Johannes 19, 36. Er starb zu der Zeit, als die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden. Also, von der Stunde der Geburt bis zur Schlachtung der Lämmer. Jesus war das perfekte Lamm Gottes. Er starb am Kreuz auf Golgatha, als der hohe Priester zur Versöhnung des Volkes das Lamm schlachtete. In dem Augenblick rief er, es ist vollbracht. Genau in dem Augenblick rief er. Das war ein Timing. Und deshalb war die Priester auch entsetzt. Flavius, muss Flavius lesen. Jüdische Altertümer und so weiter, müsst lesen. Und da wirst du merken, dass plötzlich die hohen Priester erschreckt waren. Der Priester ging kreidebleich aus dem Heiligtum, weil der Vorhang zerriss und viele Dinge passierten, die er nicht erklären konnte. Er war kreidebleich. Das Licht leuchtete nicht auf und so weiter. Stimmen erschallten, wir gehen von dannen. Also Gott geht sehr planmäßig vor. Planmäßig geht er vor. Das Universum kennt keinen Zufall, auch die Heilsgeschichte kennt keinen Zufall. Jesus sagt, euch gebührt nicht zu wissen Tag und Stunde, welche der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Das heißt, es ist eine festgesetzte Zeit, eine festgesetzte Stunde, die Gott sich seiner Macht festgelegt hat. Und alles hat seine Zeit und alles hat auch seine Bedeutung. Zum Beispiel, wir sprechen vom tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich ist nur für Israel, hat nichts mit uns zu tun. Nur nebenbei, ganz nebenbei, das tausendjährige Reich. Und ich sage euch, warum das tausendjährige Reich für Israel was zu tun hat und nichts für uns aus den Nationen und Völkern. Rabbi Akiba um 135 nach Christus. Also das war das Christentum noch sehr aktuell und da war auch die Idee, diese Idee mit dem tausendjährigen Reich kam etwa 90 nach Christus, als Johannes so die Offenbarung empfing. 9 Jahre später empfing er die Offenbarung auf der Insel Patmos. Johannes. So in dieser Zeit war die Idee vom tausendjährigen Reich sehr groß und die Juden haben eine ganz interessante Stelle gehabt, Psalm 90, 15. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie Unglück wir erlebten. Und dann der Herr ließ dich 40 Jahre durch die Wüste wandern und demütigt dich, weil die Kundschafter draußen 40 Tage waren draußen und so weiter, für 40 Tage, 40 Jahre. Aufgrund dessen, dieser biblischen Auslegung hat Rabbi Akiba, aber vor ihm auch noch andere, um 19 nach Christus kam diese Idee mit dem tausendjährigen Reich. Und Micha Kapitel 7, Vers 15, wie einst in den Tagen, als du aus Ägypten zogst, will ich sie wieder Wunder schauen lassen, die Heidenvölker werden sehen und beschämt werden. Diese Stelle muss sich vom Propheten Micha erfüllen. Wie einst in den Tagen, als du aus Ägypten zogst, will ich sie wieder Wunder schauen lassen. Die Heidenvölker werden sehen und beschämt werden. Und daraufhin sagten sich dann die Rabbiner, Israel hat eine Notzeit gehabt von 400 Jahren in Ägypten. Stephanus bezieht sich auf diese Zeit in seiner Predigt im Neuen Testament. Daraufhin sagten sie, das muss also eine Zeit, eine messianische Zeit von 400 Jahren folgen. Und so rechnen sie dann diese 1000 Jahre zusammen. dann 110 Jahre Fremdherrschaft in der Richterzeit und dann 490 Jahre, wo sie in Exil waren, in der Verbannung waren, auch diese Zeit. Und daraufhin haben sie dann gesagt, also bis zur Zerstörung des Jerusalems, von der Zerstörung Babylons bis durch Babylon und Nebukadnezar, bis zur Zerstörung Jerusalems. Also alle diese Jahre, 400 Jahre ägyptischer Frondienst, 110 Jahre Fremdherrschaft in der Richterzeit und 490 Jahre babylonische Gefangenschaft bis Zerstörung Jerusalems, zusammen 1000 Jahre. Deshalb, diese Idee ist nicht alttestamentlich, sondern diese Idee ist zwischen den Zeiten entstanden. Und dann kamen sie wie ein Tag. 1000 Jahre ist wie ein Tag. Petrus greift diese Idee in seiner Predigt irgendwo auch auf. Und Gott hat festgesetzt einen Tag. Auch da wieder ganz klar festgesetzt einen Tag. Apostelgeschichte 17:31. Festgesetzt einen Tag, an dem er den Erdkreis richten wird. In Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, vor allen Menschen. Dadurch auch ausgewiesen, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt. Wir schreiben heute 2001 nach Christus. Nicht ganz exakt, aber lassen wir mal. 2001 nach Christus. Die Zeit. Wir müssen mit der Zeit gehen. Schickert euch in die Zeit. Kaufe die Zeit aus. Es ist ernste Zeit, sagt uns die Heilige Schrift. Jeremia 8, Vers 7. Ein Storch unter dem Himmel weist seine Zeit, eine Turbeltaube, ein Kranich und eine Schwalbe merken ihre Zeit, wenn sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Die Schwalbe, der Kranich, die Turteltaube, sie kennen die Zeit. Wissen wir die Zeit, können wir die Zeit. Verstehen wir die Zeichen der Zeit? Es gibt zwei Begriffe in der Bibel für die Zeit, in der hebräischen Bibel. Da ist Chronos, da haben wir das Wort Chronik, Chronologie, diese fortlaufende Zeit. Und dann gibt es dieses Kairos, die Zeit, die genau zutrifft, eintrifft, die Zeit, der Augenblick, jetzt, heute und so weiter. Die richtige Zeit ist Kairos. Im Englischen sagt man Timing. Und wie gewaltig ist es, wenn du dieses Timing hast. Dieses Timing für eine Sache, für ein Unternehmen, für das richtige Wort so im richtigen Augenblick zu haben, das ist Kairos. Also mit Gott mitgehen, ist das jetzt dran? Oder ist es jetzt nicht dran? Mit Gott Gleichschritt halten. Was ist jetzt dran? Vielleicht müssen wir einfach warten. Vielleicht sind wir noch gar nicht so weit. Und vielleicht müssen wir manches ad acta legen und sagen, für später. Gott hat ganz genau gesagt, jetzt kann ich euch Kananiter oder Abraham das Land dir nicht geben. Die Sünde der Kananiter ist noch nicht ausgereift. Erst 400 Jahre später war die Sünde der Kananiter reif, sodass die Kinder Abrahams kommen konnten, die Kananiter vertreiben und das Land einnehmen konnte. Die Zeit war noch nicht reif. Die Sünde, das Maß der Sünde muss reif werden. Gott ist ein gerechter Gott, auch den Gottlosen gegenüber. Wir denken nur uns Christen ist er gegenüber. Und nur den Gläubigen, den Wahren ist er gerecht. Nein, Gott ist auch den Ungläubigen vielleicht noch gerechter wie den Gläubigen. Gott ist sehr gerecht. Die müssen auch reif werden dafür und Gelegenheit haben, sich zu bekehren und ihr Leben zu verändern. Gott geht im Gleichschritt. Viele Dinge passieren gleichmäßig oder in einem Rhythmus. Ich habe eine ganz erstaunliche Feststellung gemacht. Am 10. August 588 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem vom Nebukadnezar zerstört. Am 10. August, halt nur dieses Datum, das 10. August. 10. August ist ein ganz merkwürdiger Tag für Israel, ein eigentlich trauriger Tag, genauso schlimm wie 9. November. Ein ganz schrecklicher Tag. Hier zerbrach die Heilsgeschichte, hier hat sich Gott ein Stück weit von den Juden abgewandt. Am 10. August, 70 nach Christus, wird der Tempel durch den Titus zerstört. Ebenfalls 10. August. Also wie Gott zu ihm, als wenn es Zufall wäre. Aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott hat seine Terminkalender und er guckt also 10. August, erstes Mal den Tempel, ist der Tempel gefallen, 588 vor Christus und dann 600 Jahre später, 640 Jahre später, 10. August ebenfalls. Also es gibt bestimmte Tage, die er festgesetzt hat in seinem Heilsplan und wo wir nichts daran ändern können. Gottes Termine stehen nicht in unserem Kalender. Und es wäre gut, wenn wir diese übertragen könnten, würden und können sagen, Herr, ich möchte gerne so, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wirst du kommen? Und so weiter.
Weißt du, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns Gott anpassen. Dass wir versuchen, mit ihm Schritt zu halten. Und mein Thema heute Abend ist Anpassung. Anpassung an Gott. Nicht Gott muss sich uns anpassen, sondern ich muss mich seinen Ideen, seinen Plänen, seiner Vision, seinem Terminkalender anpassen. Mit Gott Schritt halten. Mir geht schon manchmal die Puste aus. Er geht zu schnell. Ist ein halber Riese. Oder er geht mir zu langsam. Ist ein Lilliputaner. Herr, kannst du dich nicht beeilen? Wir möchten manchmal nachhelfen. Und wir machen ganz große Fehler, wenn wir meinen, wir sollten Gott nachhelfen. Wir begehen Verrat an Jesus. Judas wollte wahrscheinlich Jesus nachhelfen. Das ist meine Philosophie. Judas wollte Jesus nachhelfen. Der Herr hat sich nicht beeilt. Judas war der einzige Jude in der ganzen Gefolgschaft Jesu aus Judäa. Der einzige, der nicht weit weg von Jerusalem war, kannte sich auch in Jerusalem aus und sein Herz brannte. Wann wird das Heiligtum von den Römern befreit? Er war vielleicht auch so einer Bin Laden. Könnte durchaus sein. Also der nicht genug warten konnte, der das auch religiös begründen konnte, das Reich Gottes muss ganz schnell aufgerichtet werden. Und dann sagte er, ich helfe nach und ich weiß, der Heiland wird sich selber verteidigen. Ich bringe ihn in die Klemme und er wird selber aus der Klemme rauskommen. Und dann, wir sind dann mittendrin. Also ich beschleunige etwas. Im Reich Gottes gibt es keine Beschleunigungen. Und alles, was wir meinen, zu beschleunigen, etwas nachzuhelfen, diese Dinge gehen nie mehr auf richtig in unserem Leben. Meine Mutter hat mir mal klein einen Rosenstock gegeben. Ich durfte es in meinem Gärtlein pflanzen. Ich wollte schon immer Gärtner werden und liebte die Natur. Und dann ging so ein Rosenstock auf und ich wollte wissen, werden es rote, rosarote oder wie werden die Rosen sein? Und ich konnte nicht erwarten, bis sie aufblühen. In mir kochte, ich bin ja unheilbar ungeduldig. So, ich konnte nicht erwarten. Meine Mutter hat gesagt, wenn du die aufmachst, die werden nie mehr aufblühen. Ich konnte es nicht glauben. Und dann ging ich hin, wo meine Mutter weg war, und dann versuche ich die Knospen aufzumachen, dann habe ich wieder schön zugemacht. Aber diese Knospe ist nicht mehr aufgegangen. Dinge, wo wir Gott nachhelfen, ist Verrat an Gott. Ist Verrat an Gott. Denn ich frage mich, was hat Judas verraten wirklich? Also ich kann in der Bibel nicht finden, was er verraten hätte. Was überhaupt als Geheimnis gewesen wäre, das verraten werden hätte können. Jesus kannten sie, er hat ja öffentlich gelehrt in den Tempel. Was konnte man an Jesus verraten? Einfach dieses Nachhelfen, nicht warten können auf Gottes Zeit, auf Gottes Augenblick. Er ging nicht mit Gott im Gleichschritt. Er war ein Nachfolger Jesu, aber der Heiland ging ihm zu langsam. Ein bisschen schneller, Herr Jesus. Wir müssen die Zeit Gottes finden, dieses Timing, dieses Kairo. Daniel sagt dem Nebukadnezar einmal ganz auf dem Kopf, das ist also ein mutiger Mann war das, dieser Daniel, sagt auf dem Kopf, Nebukadnezar, deine Zeit ist abgelaufen. Nebukadnezar, deine Zeit ist abgelaufen. Vielleicht ist die Zeit der Amerikaner abgelaufen. Vielleicht ist die Zeit der UNO abgelaufen. Vielleicht ist die Zeit der Deutschen abgelaufen. Ich weiß es nicht. Die Zeit ist abgelaufen. Die Uhr ist abgelaufen. Das sagt Daniel dem Nebukadnezar. Deine Zeit ist abgelaufen. Die Uhr deines Reiches ist abgelaufen. Oder dem Belsatzer, behalt deine Geschenke für dich, dein Leben ist abgelaufen, deine Lebensuhr. So viel ist es nicht eingeplant. Und es kommt ganz anders, als der Mensch denkt. Und ich bin manchmal auch dankbar, dass wir da gar keine große Kontrolle haben über diese Dinge. Gott handelt zu seiner Zeit. Und für ihn ist doch kein Zufall. Ich frage mich manchmal, oh Gott, wie viele Christen mussten sterben, bis ein Saul von Tarsus sich bekehrt? Wie viele müssen ins Gefängnis gehen, bis ein Saul von Tarsus gläubig wird? Und wir denken, es ist Zufall, dass er jetzt auf dem Weg nach Damaskus ist und dort auf der Straße überrascht wird vom herrlichen Licht Gottes. Nein, es war kein Zufall, sondern von langer Hand vorbereitet. Plötzlich erleuchtet ein Licht vom Himmel und plötzlich schnappt die Falle zu und plötzlich kann Saul von Tarsus nicht mehr weiter. Aber das war Gottes Zeit. So plötzlich, Gottes Zeiten kommen unvorbereitet für uns Menschen. So plötzlich, 11. September war plötzlich, wer hat das gedacht? Wer hat davon geträumt? Wo sind die ganzen Propheten? Weißt du, da kommen so Schlaumeier aus, was weiß ich woher, und Weiser und Prophezeien. Warum hat keiner in Amerika, in Washington geweissagt, am 11. September, Leute, verlasst die Stadt. Wo sind die geisterfüllten Propheten? Wo sind die Charismatiker in New York gewesen? Das ist eine ernste Frage. Keiner hat genau, man hat immer wieder irgendwie so allgemein geweissagt, aber weißt du, dass so eine Katastrophe wie der 11. September, so eine Katastrophe hätte geweissagt werden müssen. Hat das ganze Volk Gottes geschlafen? hat das nicht auf Gott gehört, aber es gab, Gott sei Dank, gab es Gottes Kinder, Halleluja, die auf das Timing geachtet haben, die den Zug verpasst haben. Ich denke nur an die Schwester, an die Tochter von Fass hier. Eine Preußin, aber das ist keine Preußin, aber trotzdem, so preußisch, genau, exakt und zuverlässig. Und dann verpasst sie den Zug. Und dann kommt sie an und wird an der Brücke empfangen und sagt, können Sie nach Hause gehen? Der Turm ist eingestürzt. Aber sie hätte im Turm arbeiten müssen, in einem Rechtsanwaltsbüro. Sie wäre tot gewesen, wenn sie eine halbe Stunde früher losgefahren wäre. Weißt du, Gott hat es trotzdem verhindert. Das ist auch Gottes Wirken, weil, wenn schon keine Propheten da sind und keine Weissager da sind, Gott kann das auf andere Art und Weise seinen Kindern im richtigen Augenblick zeigen. Er kann Lot aus Sodom rausführen, noch bevor die Sonne aufgeht. Gott kann es und Gott tut es auch. Gott hat in Dresden getan, hat durch einen Bruder plötzlich sagte, verlass Sonntagmorgen, auf der Kanzel steht der Bruder, ich kenne diesen Bruder persönlich, bin ihm begegnet. Heute, Gott sagt mir gerade jetzt während der Predigt, geht von Danzig raus, die Stadt wird untergehen. Der wird sofort verhaftet wegen Sabotage. Und dann ist so viel Unheil passiert. Und alle, die geglaubt haben, die Danzig verlassen haben zu jenem Zeitpunkt, die sind gerettet worden. Und alle, die nicht geglaubt haben, die sind umgekommen worden. Prophetie, Gottes Wort. Gott tut nichts, das ist auch wieder sehr wichtig, Gott tut nichts, Amos 3, Vers 7, ohne zuerst durch seine Knechte und Mägde anzukündigen. Die Sintflut wurde angekündigt, alles wurde angekündigt, was passierte. Gott kündigt an und Nebukadnezar, deine Zeit ist abgelaufen. Deine Zeit ist abgelaufen. Und ich denke, auch unsere Zeit ist abgelaufen. Ich fühle heute Abend, dass ich das einfach sage, ist ganz arg wichtig. Als am 10. November 1989, wir hatten am Checkpoint Charlie einen Dankgottesdienst. Es war ein bewegender Gottesdienst für mich. Mit Kerzen standen wir da, über Rundfunkleute eingeladen am Checkpoint. Charlie durfte als einziger deutscher Pastor dort sprechen, weil ich amerikanische Papiere habe und Ausweis. Und also ich als einziger Deutscher war mit amerikanischen Papieren, durfte ich sprechen, war erlaubt. Nur Amerikaner durften am Checkpoint Charlie sprechen. Nach mir kam Mr. Cole, hat noch sprechen wollen, aber der gute Mann wurde ausgepfiffen. Aber wir waren dann draußen und haben unseren Gottesdienst ein paar Meter weit in unserem Gottesdienstraum gehalten. Und da passiert etwas, da kommt ein Bruder aus der DDR, ich kenne ihn nicht, noch nie gesehen und auch hinterher nicht gesehen, vielleicht war es auch ein Engel. Also bin diesem Mann nicht mehr begegnet. Aber er steht auf und sagt, Pastor, lies mal Offenbarung Kapitel 3, glaube ich Vers 8 und 9. Und da heißt es, ich gab vor dir eine offene Tür und niemand schließt zu. Und ich sage, Geschwister, lasst uns aufstehen, lasst uns, wir standen sowieso, wir hatten keinen Platz. Alle vom Checkpoint Charlie sind mir nachgefolgt und wir haben oben diesen Lob- und Dankgottesdienst gefeiert. Dann lese ich und sage, Halleluja, Gott ist so gut. Gott hat eine Tür aufgetan und niemand schließt zu. Und ich lese und freue und plötzlich sagt er, Pastor, der Heilige Geist sagt, lies auch den Vers davor. Denke ich, puh, schon heikel. Vers davor, das ist meistens nichts Gutes oder danach. So, lese ich den Vers davor, da heißt es, ich schließe zu und niemand schließt auf. Ich habe Gänsehaut gekriegt. An diesem 10. November 89 habe ich Gänsehaut bekommen. Ich schließe zu und niemand schließt auf. Weißt du, was das für mich klar wurde? Es ist Gnadenzeit. Gott schließt auf und Gott schließt zu. Und dass dieser Gottesdienst vom Heiligen Geist geleitet war, da ist noch etwas Merkwürdiges passiert. Ein anderer Bruder, älterer, der sah gar nicht so enthusiastisch aus, aber als der Geist Gottes über ihn kam, war er sehr enthusiastisch, steht auf und wie ein Pfingster, er kennt ja Pfingster nicht, aber das muss ein echter Pfingster von irgendwo her gewesen sein, auch nicht gekannt. So spricht der Herr. Ich habe gedacht, liebe Zeit, was passiert jetzt? Der geht da auf und ab. So spricht der Herr. Und immer wieder so ein paar Mal so ganz klar und hart gesprochen. So spricht der Herr. Kinder, es kommt der Tag, dass wir unseren Kindern zeigen müssen, hier war die Berliner Mauer. Genau so bückt sie sich und so zeigt er mit dem Finger. Hier war der Berliner Mauer. Geh heute am Brandenburger Tor. Das ist sogar in Erz eingraviert. Hier war die Berliner Mauer. Und da kannst du ganz genau nachsehen. Als das passierte, ich konnte es nicht glauben. Als dann unsere Regierung beschlossen hat, auf der Straße eingravieren. Und als ich das so erzähle, nachher, als ich in Russland war, Rumänien, bis tiefst in fast halb Sibirien drin war und die Russen haben Propheten,
andere Propheten als die Amerikaner oder die Charismatiker, die so vom lieben Heiland sprechen. Diese Propheten sind ganz, ganz hart. Weißt du, die kennen keinen Spaß. Das sind Propheten, die sagen dir die Wahrheit auf dem Kopf. Und ich will nur sagen, wir hatten einen Bruder, der hat bei uns Theater gespielt und sich bei uns lange Zeit getarnt halten können, so Scheinheiliger. Und der ist damit jemand mitgefahren nach Russland, hat übersetzt. Und da kommt so ein Prophet, 1200 Kilometer ist er gefahren, kommt der Prophet in den Gottesdienst rein. Und alle die Geschwister, die Untergrundchristen lebten nur von Propheten. Die lesen keine Zeitung, hören keine Nachrichten, sehen kein Fernsehen. Gott sagt ihnen, was sie tun müssen und nicht, vor wem sie sich in Acht nehmen müssen und so nicht. Deshalb haben die auch überlebt, die 70 Jahre Kommunismus. Und so ein Prophet kommt in diesem Gottesdienst. Und als der fertig ist, vom Pult runtergeht, sagt Bruder, könntest du dein Hemd aufmachen? Und der Bruder ist ganz erschreckt, macht aber sein Hemd auf. Und dann hängt ein Amulett mit einem Mantra. Und dann sagt er, kannst zumachen. Und er geht, so schnell wie er gekommen ist, geht er wieder weg. Dann fragen die Leute, was hat der Prophet von dir gewollt? Und dann musste er die Farbe bekennen. Und als der Mann zurückkam, musste ich den sofort auf der Stelle aus der Gemeinde aufsehen. Das war ein Guru-Lehrer. Yoga-Lehrer. Ein Guru. So, und hat er sich so scheinheilig getan, hat mitgespielt, Religion mitgemacht. Das ist für viele nur Spaß, aber er wurde entlarvt. Und so ein Prophet, als ich so rede, im tiefen Russland, rede, sagt, Bruder, du sagst nichts Neues. Steht er auf und sagt, nachdem ich fertig war, du sagst nichts Neues. Uns hat der Heilige Geist gezeigt, die Freiheit in Russland. Ich war 1990 in Russland. Überleg einmal. Die Freiheit in Russland, wir werden etwa 10 Jahre Freiheit haben, dann werden sich die Türen wieder schließen. Und das wäre jetzt Russland. Das gleiche habe ich in Rumänien gehört von Propheten, wo Gott gesagt hat, Gott gab eine offene Tür. Und niemand schließt zu. Und ich schließe zu und niemand schließt auf. Weißt du, was das heißt? Ich schließe, niemand schließt auf. Die Entrückung findet statt. Gott hat die Tür der Arche zugeschlossen. Und diese Tür wurde nicht mehr geöffnet. Wenn Gott etwas zuschließt, die Dinge werden nicht mehr aufgemacht. Die Arche wurde geschlossen. Und wie ist nur aus der Arche rausgekommen? Durchs Fenster. Nach oben. Entrückung. Wer weiß es, vielleicht sind wir mittendrin, ich weiß es nicht. Deine Zeit ist abgelaufen, Nebukadnezar, hat der Herr gesagt. Viele steht nicht in unserem Kalender. Der 9. November 89 stand nicht im Kalender der Politiker. Unser Herr Bundeskanzler war in Warschau. Er ist gerade am Tisch, hat gedinnert. Keiner hat daran gedacht und keiner hat geglaubt. Und selbst die, wo es ausgelöst haben, selbst die waren nicht vorbereitet, als es kam. Kein Mensch hat es damit gerechnet. Weißt du, manchmal passieren Dinge und da fragen wir uns, wie kommen sie diese Dinge? Es war reif, es war dran, es war von Gott gegeben. Gott gibt einmalige, besondere Gelegenheiten und wir sollten die Stunde Gottes nicht verpassen. Als ich in der Sowjetunion in Russland noch lebte und Junge war, einer meiner liebsten Haustiere für ein halbes Jahr, ich habe einen Storch als Haustier gehabt. Der Storch ist nicht mitgekommen, als die Zugvögel losgeflogen sind. Wir lebten in der Fluglinie so, wo die Zugvögel vorbeigezogen sind von Skandinavien. Und dieser Storch war irgendwie behindert oder irgendwas passiert. Auf jeden Fall ist er nicht mitgekommen. Oder vielleicht war er zu dick. Eins von beiden, dass er nicht hochgekommen ist. Also auf jeden Fall ist er nicht mitgekommen. Und dann war eine eisige Kälte, es war draußen so kalt. Und plötzlich im Schweinestall haben wir einen Storch. Und den haben wir gefüttert. Und den ganzen Winter hat er bei uns überwintert. Wo seine Kollegen alle in Senegal und Sambese unten waren, war der bei uns im Schweinestall. Weil er den Anschluss verpasst hat. Und es gibt so viele Christen, die spielen so lange mit der Gnade Gottes, die denken, nein, es ist noch nicht so früh, mit dem nächsten Zug gehe ich mit. Und dann verpassen sie den Anschluss. Und eines Tages geht kein Zug mehr und führt kein Weg mehr heraus. Und da hilft kein Gebet mehr. Da sind alle Kirchen zu, alle Türen zu. Da gibt es keine Gnade mehr. Kannst noch so laut schreien und brüllen und toben und kannst ein ganzes Vermögen verbrennen lassen. Hilft nichts mehr. Weil der Zug abgefahren ist. Es ist zu spät. Kommst nicht mehr raus aus der Hölle, aus der Katastrophe. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Zeit auskauft, die Gott einem gibt. Dass man die Zeit nützt. Da ist in der Bibel ein Mann, Felix heißt er, Apostelgeschichte 26, Vers 24, 25. Der Glückliche, der hätte glücklich sein können. Paulus ist bei ihm und fängt an zu predigen, voll Heiligen Geistes und gibt Zeugnis von Jesus. Und dann sagt Felix, Paulus, du rasest, du bist so beredet. Und dann, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst mich und ich werde Christ. Und dann sagte ich, wünschte mir, du würdest das werden, ein Christ. Und so weiter. Und dann sagt Felix, Paulus, hör mal, geh mal für jetzt, ich rufe dich. Die gelegene Zeit kam nie mehr wieder. Die gelegene Zeit kam nie mehr wieder. Wir müssen mit dem Wirken Gottes mitgehen. Wenn Gott arbeitet, dann sollen wir dabei sein. Da sollten wir nicht nach Hause rennen. Da sollten wir den Mann Gottes nicht fortschicken. Da sollten wir sagen, jetzt bleibe ich, bis ich gesegnet werde. Ich lasse dich nicht, Gott. Aber nein, geh für die gelegene Zeit. Da wurde Felix versetzt, woanders, und es war vorbei. Und er hat keinen Paulus mehr gesehen. Kein Paulus mehr gesehen. Geh hin für diese Zeit. Weißt du, Kenneth Hagin hat in seinem Buch Die Salbung etwas ganz Interessantes geschrieben. Es hat keinen Wert, für alle Leute zu beten. Das bringt nichts, wenn man jedem die Hände auflegt. Man muss immer dort für die Leute beten, wo gerade Salbung ist, wo der Glaube da ist. Man sieht den Glauben, ob der Mensch glaubt oder nicht, und so weiter, wo der Funke da ist. Und man sollte erst dienen, wenn die Salbung da ist. Und solange keine Salbung da ist, sollte man Gott nicht dienen. Weil das ist alles umsonst, das ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Das ist alles für die Katz. Wenn man ohne Salbung dient, wenn man nicht mit dieser göttlichen Welle mitgeht, mit dieser Segenswelle, Salbungswelle, Heilungswelle, Erlösungswelle. Es gibt Zeiten der Errettung. Ich weiß noch, ich habe zwei große Erweckungswellen in meinem Leben erlebt. Das ist einmal die Jesus People Bewegung. Da kamen die Leute, musste nur meinen Mund aufmachen, ich musste mich nur hinstellen und mich gerade stellen. Dann fragten sie gleich, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Es war köstlich. Da musste ich sagen, komm, knie dich hin, nimm jetzt Jesus an. Auf der Straße, wir haben laufen auf der Straße. Ich hab keinen Versammlungssaal gebraucht. Auf der Straße haben wir mit Menschen gebetet. Herren und Damen, die haben sich hingekniet und Jesus angenommen. Auf der Straße. Es war Erweckungszeit, kannst nicht machen. Wenn du jetzt versuchst, Jesus People Movement nachzumachen, dann fällt es schön auf der Nase, dann gibt es Jesus Freaks draus. Ja, aber nicht Jesus People. Und dann das Zweite, die charismatische Bewegung, war zum ersten Mal in einem Nonnenkloster eingeladen zum Predigen. Noch nie bei Katholiken gepredigt, kenne mich im katholischen Raum überhaupt nicht aus. Eigentlich kenne ich mich im kirchlichen Raum überhaupt nicht aus, weil ich nie mehr der Kirche was auf dem Hut hatte. Aber bin im Kloster eingeladen zu predigen, lauter Nonnen, und ich soll etwas über den Heiligen Geist sagen. Und an der ersten Nonne, wo ich die Hände auflege, ganz zaghaft, ich habe gedacht, ich bete um ihre Errettung und so weiter, fängt die arme Frau in Zungen zu sprechen und hört nicht mehr auf. Ich denke, was ist jetzt passiert? Aber ich dachte, langsam, Schwester. Dachte zuerst, ich muss mit Maria und der ganze Heiligenkult muss da befreit werden. Nein, ich dachte, warte, wir reden miteinander nach dem Gottesdienst. Die nächste, die ganze Reihe, die Menschen sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Man musste gar nicht viel tun, gar nicht viel sagen. Der Hunger nach dem Heiligen Geist war da. Ganz großer Hunger. Ein Bischof von Augsburg hat mich eingeladen, auf dem Katholikentag zu predigen. Er sagte, du musst predigen, und zwar genauso, wie du in deiner Gemeinde am Sonntag predigst und wie ich auf der Kassette predigst. So möchte ich hören, deine Predigt. Ich habe 12 Mal, sagte er, deine Kassette abgehört und gesagt, der Mann muss bei uns auf dem Katholikentag predigen. Und dann predige ich auf dem Katholikentag in Augsburg, mache Altarruf. Und er hat mir gesagt, ich soll mich so fühlen, wie ich zu Hause tue und genauso predigen. Und genauso habe ich auch gepredigt. Ich mache Altarruf. Fernsehkameras laufen. Der Bayerische Rundfunk, Franz Josef Strauß war mein Sitznachbar. Und dann laufen die Kameras und dann mache ich einen Altarruf und ich schätze, etwa 1200 Leute kommen nach vorne, um Jesus Christus anzunehmen. Was mache ich jetzt? Ich bin der einzige Protestant in der Kirche. Der einzige Protestant. Was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich mit den Leuten gebetet und ihnen ganz schlicht und einfach gesagt, sucht euch eine biblische Gemeinde. Was sie darunter verstanden haben, das ist ihr Problem. Ein Jahr später bin ich durch Augsburg durchgefahren, habe den Bischof besucht und dann finde ich so eine Liste bei ihm da im Vorzimmer. 21 Bibelkreise, Gebetskreise in der katholischen Kirche. Gott wirkt, aber das ist eine Zeit der Erweckung, da kannst du das nicht machen. Kannst es nicht machen. Versuche es jetzt zu machen, da fliegst du kopfüber vielleicht raus. Versuch jetzt deinen Pfarrer zu bekehren oder deinen Priester. Es war Erweckungszeit. Weißt du, wenn Erweckungszeit ist, dann sollten wir Vollgas fahren. Da sollen wir keine Gnade kennen, keine Rast kennen, keine Ruhe kennen, das Schwert am Blutvergießen nicht schonen, wenn Erweckungszeit ist. Da gibt es Zeiten, da musst du Feierabend machen. Pause, pausieren, mal zugucken. Es gibt Zeiten, wo Gott redet. Wir haben hier in der Bibel 400 Jahre, hat Gott kein Wort gesprochen zwischen Malachi und Johannes den Täufer. Kein Wort gesprochen, war Sendepause. Auch das gehört zu der geistlichen Entwicklung. Da kommen die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wenn es keine Offenbarung mehr gibt, keine Weissagung mehr gibt, dann haben Schriftgelehrten und Pharisäer Hochkonjunktur. Da werden Bücher geschrieben. Mein Weg zu Gott, der Dienst der Frau, der Dienst des Mannes oder was sonst noch alles nacheinander kommt. Die Zeit erkennen. Verpasste Gelegenheiten. Wie viele verpasste Gelegenheiten gibt es in deinem Leben? Wir haben den blinden Bartimäus in der Bibel. Eine ganz interessante Geschichte, der blinde Bartimäus. Der blinde Bartimäus steht und bettelt da. Eine milde Gabe für einen armen blinden Mann, eine milde Gabe für einen blinden Mann, bettelt er. Die Leute gehen vorbei, Jesus geht vorbei. Seine Gesundheit, sein Heil geht vorbei. Achtet gar nicht. Jesus geht vorbei. Ach, eine milde Gabe für einen blinden Mann. Und so geht es fortlaufend, eine Gabe für einen blinden Mann. Eine Gelegenheit verpasst. Das nächste Mal geht Jesus geht dreimal nach Jerusalem. Dreimal geht er in Jericho an Bartimäus vorbei. Das zweite Mal wieder hört er Schritte, Leute. Was ist das? Jesus geht vorbei. Ah ja, er ging schon mal vorbei bei mir. Letztes Jahr, als er zum Fest nach Jerusalem ging als Pilger. Eine milde Gabe für einen blinden Mann, eine milde Gabe für einen blinden Mann. Er hat vielleicht ein paar milde Gaben bekommen, aber er hat die Heilung nicht bekommen. Und er hat gehört die Zeugnisse, wie die anderen geheilt worden sind, wie die anderen gesegnet worden sind. Aber er hat einfach diese Stunde Gottes, diese Gelegenheit Gottes verpasst. Verpasst. Und dann hört er, oh, der hat den Blinden die Augen geöffnet. Eine milde Gabe für einen blinden Mann. Bettelt er weiter, schon 2,5 Jahre. Und jetzt hört er wieder Schritte. Und er hört, wie die Leute trampeln und wie Menschen nachfolgen, wie Menschen Hosianna singen, wie Menschen Gott loben und preisen, wie die Menschen Wunder, Zeugnisse von Heilungen und so weiter erzählen. Was soll das sein? Was kommt da? Jesus! Und weißt du, was dieser blinde Bartimäus macht? Er lässt seinen Bettelkorb stehen, springt auf und schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Zweimal hat er verpasst die Gelegenheit Gottes. Das dritte Mal, das war jetzt seine Chance. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich. Nicht nur eine milde Gabe für einen blinden Mann. Jesus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner, schrie er. Beruhig doch, Mann, schrei doch nicht, brüll doch nicht so. Ist ja Gottesdienst, der Heiland ist da, Messias und sonst was. Nein, da schrie er noch lauter. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Verpasste Gelegenheiten, du sollst schreien. Vielleicht hast du schon so viele Gelegenheiten verpasst, was deine Heilung anbetrifft, deine Errettung, deine Heiligung betrifft. Oder könntest schon viel, viel weiter sein in deinem geistlichen Leben. Du könntest heute schon ein geistlicher Experte sein, Hauskreisleiter, könntest Pastor, Prediger, Missionar, Evangelist, Bischof womöglich sein. Du könntest schon viel weiter sein, wenn du nicht verpasst hättest die Stunde Gottes in deinem Leben. Aber das ist heute Abend deine Stunde. Und ihr sollt die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Was du heute Abend brauchst, ist die Kraft des Heiligen Geistes in der Zeiten und zwischen den Zeiten, zwischen der Urzeit und der Endzeit. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, damit du sein Zeuge bist, sein Diener, sein Werkzeug bist. Verpasst die Gelegenheit. Nützt diese Gelegenheit. Ich habe ein Wort Gottes noch, vielleicht für Schwestern, aber auch für die Brüder. Esther Kapitel 4, Vers 14. Esther ist eine Frau Gottes, eine ganz gewaltige Frau Gottes. Ich weiß nicht, wo ich die Esther einstufen muss. Die Juden, manche Rabbiner wollen Esther gar nicht in der Bibel haben, aber Esther ist eine ganz heilige Frau für mich. Aber ich lasse diese Esther. Esther war eine Prophetin für mich. Weißt du, Esther hat die deutsche Geschichte geweissagt. War die einzige Frau, die über Deutschland geweissagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Oder Esther Kapitel 9, da ist ein interessanter Vers. Esther hat den Haman hängen lassen, auf den Galgen, wo der Haman für die Juden gemacht hat. Diesen Galgen hat er die Haman und ihre Söhne hängen lassen, aufgehängt. Und die hingen dort. Oder die wurden ermordet. Und dann sagt der König, fragte Esther, Esther, was willst du? Und dann, obwohl die Söhne Hamans bereits ermordet waren, sagte Esther, ich möchte, dass die Söhne Hamans gehängt werden. Und 10 Söhne von Haman wurden gehängt. Dann waren 2500 Jahre später Nürnberger Prozesse. Und dann geht dieses Wort in Erfüllung. Der Erste, der darauf geht, Julius Schleicher, er sagt, und jetzt wird das Gebet der Esther erhört. Hat er selber gesagt. Hat er selber gesagt. Jetzt wird das Gebet der Esther erhört. 10 Kriegsverbrecher wurden gehängt in Nürnberg. 10 Kriegsverbrecher. Esther war eine Prophetin. Aber interessant ist, Esther Kapitel 4, Vers 14, was ich hier lesen möchte. Wenn du in dieser Zeit schweigst, in dieser Zeit, in deiner Zeit, wenn du in dieser Zeit schweigst, hat der Mardochai gesagt, in dieser schweren Zeit schweigst, wo der Holocaust droht, wo die Katastrophe vor der Tür steht, wo das Endgericht vor der Tür steht, wenn du in dieser Zeit schweigst, wird Gott jemand anders finden. Die Steine werden schreien, aber dich wird er verwerfen. Wenn du schweigst, wenn wir als Gemeinde Jesu hier am Leopoldplatz nicht unsere Berufung erkennen, unseren Auftrag wahrnehmen, wenn wir in dieser Endzeit schweigen, wird Gott Leute erwecken, wo wir sagen, pfui, wollen wir nicht, können wir nicht und so weiter. Wird er Menschen rufen von den Enden der Welt und er wird hier die Botschaft uns bringen und die Welt warnen. Da wird er vielleicht anders warnen. Auch vielleicht das, was mit Amerika war. Amerika hat das Reden Gottes nicht verstanden. Am 11. September 2001. Weißt du, was am 11. September 2001 war? Das war nicht für das amerikanische Volk. Das ist ein Reden Gottes für die Kinder Gottes. Wach auf, voll Gottes. Wach auf, voll Gottes. Hast lang genug gepennt. Das ist nicht für die Amerikaner, sondern Gott redet zu uns. Er warnt uns. Gemeinde Jesu wird gewarnt. Kinder Gottes werden gewarnt, dass sie wieder auf die Knie gehen und die tun es zum großen Teil. Viele tun es, aber wir tun es noch viel zu wenig. Am 11. September ist nicht die Welt schockiert worden, sondern die Christen sind erschreckt worden. Die Botschaft ist für die Christen, nicht für die Heiden und die Nationen. Dieser Anschlag gilt den Christen. Es ist ein ernstes Reden Gottes in dieser Zeit. Wenn du in dieser Zeit schweigst, Esther, liest mal weiter, was der Mardochai alles sagt, wo dieser Völkermord vorbereitet wird, Judenfrage gelöst wird. Wenn du in dieser ernsten Zeit schweigst, wir sind verantwortlich, jeder Einzelne, wenn wir die Gelegenheiten vorbeistreichen lassen. Jetzt sind die Menschen offen. Du kannst überall hingehen, kannst überall reden, kannst überall sprechen und Menschen horchen hin. Die sind jetzt aufgeschreckt. Und vielleicht ist der eine und der andere reif in dieser Zeit. Und Gott arbeitet auch mit den Umständen hier, mit den Dingen, die um uns herum geschehen. Begreife die Zeit. Es ist teure Zeit. Kauf aus die Zeit. 2. Korinther 6, Vers 2. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils im Terminkalender Gottes. Jetzt ist der Zeitpunkt. 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist die angenehme Zeit. Ob es jetzt noch eine bessere Zeit kommt wie diese? Weißt du, in 10 Jahre später werden wir reden, oh, die gute alte Zeit. Das werden wir merken. 10 Jahre von jetzt. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Denk 10 Jahre zurück, das war die gute alte Zeit. Die Zeiten werden nicht besser. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist Kairos, Gottes Reden. Fang an. Fang an, jetzt aus dieser Zeit das Beste zu machen. Fang an, die Zeit auszukaufen. Werde jetzt ein Tagesverwalter. Psalm 118, 24. Begreife, wessen Tag es ist. Es ist der Tag Gottes. Verschwende diesen Tag nicht. Lass die Sonne nicht untergehen in deinem Zorn, bevor du die Dinge nicht erledigt hast. Epheser 4, 26. Erhöhe deinen Tageswert heute. Mach mehr aus deinem Tag. Jetzt nütze die Zeit. Kaufe die Zeit aus. Die angenehme Zeit. Mach mehr aus deinem Tag. Ich predige sehr lang. Es tut mir leid, dass ich das... Ich versuche mich abzugewöhnen. Jetzt bin ich schon langsam am Schluss. Also jetzt kann ich bald Amen sagen. Aber weißt du, was ich möchte? Ich weiß nicht, wie lange wir Freiheit haben zum Predigen, wie hier, Gottesdienst abzuhalten. Eigentlich ist die Gemeinde Lehrhaus. Die Synagoge ist das Vorbild für die Gemeinde, ist das Lehrhaus. Da wurde nicht gesungen, sondern da wurde gelehrt. Ist Lehrhaus. Ja. Und so, ich denke, dass wir jetzt... Was ihr hier bekommt, was ihr hier gelehrt bekommt, das ist vielleicht Stärkung, Wegzehrung für die nächste Wegstrecke, die ihr gehen müsst. Mach mehr aus deinem Leben. Und weißt du, wie kann ich mehr aus meinem Leben machen? Ich habe 24 Stunden, aber wie kann ich aus meinem Leben mehr machen? Psalm 84, 11, müsst ihr lesen. Ich mag diesen Psalm. und diesen Abschnitt. Da heißt es, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Ein Tag, deshalb haben wir auch drei Gottesdienste am Wochenende. Wir kriegen nicht genug vom lieben Gott. Halleluja. Amen. Lass uns dem Herrn einen Applaus geben. Herr, ich danke dir, dass wir dich haben und dass wir noch die Freiheit haben und dass wir dich hier loben und preisen können und dürfen und unscharniert zusammenkommen dürfen. Und Gott, vergib uns, dass wir die Versammlungen nicht so regelmäßig, nicht so fest und nicht so fleißig benutzen, wie wir es benutzen sollten. Was würden Christen in Afghanistan geben? Was würden Christen in Pakistan geben? Was würden Christen in China geben? Was hätten die Christen in Russland gegeben, in Rumänien gegeben, in Bulgarien gegeben, wo sie keine Freiheit hatten? Wir haben Freiheit in dieser Zeit. Die Welt hat noch nie so viel Freiheit gehabt wie heute, beziehungsweise wie hier in Deutschland. Die Feudalherren sind abgeschafft worden. Die Staatskirche hat ihre Macht verloren. Die Fälle schwimmen davon. Und es ist nur noch Frage der Zeit. Es wird alles teurer und eines Tages gibt es keine Kirchensteuer mehr. Und dann gibt es nur noch freie Gemeinden, die existieren. Also die Zeit der Freiheit ist da und wir sollten die Zeit der Freiheit nutzen, ganz einfach. Aber ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Ich habe das durchgerechnet. Tausend Tage, das sind drei Jahre. Drei Jahre, tausend Tage, so etwa drei Jahre. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Überleg einmal, wenn du einen Tag im Haus Gottes bist, hast du dein Leben mit drei Jahren bereichert. Und wenn du 50 Tage im Haus Gottes gewesen bist im Jahr, hast du dein Leben, und wie viele Jahre, Jahrzehnte, 150 Jahre verlängert. Du siehst also, was du in einem einzigen Jahr, wenn du es richtig im Haus Gottes zubringst, in der Gegenwart Gottes zubringst, du bereicherst dein Leben, verlängerst dein Leben, verewigst dein Leben. Deshalb mit Gott gleich gehen. Ewigkeit in dein Leben hineinbringen. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Das, was du hier hast, vergiss alles. Eines Tages wird es kein Wert sein. Dein Gold, damit wird man nachher im neuen Jerusalem die Straßen pflastern. Ja, ist wahr. Das Gold wird man zum Fenster rauswerfen, wenn ich Propheten lese. Das wird wertlos sein als Metall, keine Bedeutung haben. Das Geld, Euro, was ist Euro? Wisst ihr, die ganze Krise ist alles hausgemachte Sache, Leute. Glaubt doch den ganzen Schwindel nicht. Auch der ganze Anschlag am 11. November ist alles hausgemacht, denn es ist eine verdeckte Operation gegen Amerika. Kein Mensch weiß genau, was es ist. Alles nur verdeckte. In einem Zeitpunkt, wo bei uns oder in Europa der Euro eingeführt wird, passiert diese Katastrophe am 11. September 2001. Und das wird vielleicht eines Tages der Euro Geld für den Mars sein. Für den nächsten Planeten, aber nicht für uns hier. Wer weiß es? Deshalb, und verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, heißt es in der Heiligen Schrift. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, der mit Menschen rechnet, mit den Politikern rechnet. Die da oben werden sie schon machen. Wo der Herr das Haus nicht wacht, wacht der Wächter umsonst. Fang an, die Tage zu zählen. Gib jedem Tag einen Namen. Jetzt werde ich wieder katholisch für 5 Sekunden. Weißt du, die Katholiken haben was ganz Schönes. Sie haben Namenstage. Fang an, die Tage zu zählen. Herr, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Lasse mich freuen und fröhlich sein. Gib dem Tag einen Namen. Und fang an, die Tage zu zählen. Dich zu freuen über jeden Tag. Oh Gott, ich möchte den Tag nicht ohne dich beginnen. Nach was gehst du? Nach Mondkalender oder Sonnenkalender? Mondkalender oder Sonnenkalender? Nach was gehst du? Was für ein Mensch bist du? Mondmensch oder Sonnenmensch? Natürlich Sonnenmensch möchtest du sein. Noch ganz kurz, ich muss euch noch was sagen. Wisst ihr, der Islam, als das Zeichen des Islams ist der Mond. Mond hat ein gestohlenes Licht. Mond ist ein Herrscher der Finsternis. Deshalb könnte auch resultieren, wo der Islam beheimatet ist. Mond. Also es sind so viele Symbole, so viele Zeichen. Aber nach was gehst du? Nach Sonne oder Mond? Jesus ist nach dem Sonnenkalender gegangen. Wenn ich die Evangelien lese, er ging nicht nach dem Mondkalender der Pharisäer und Schriftgelehrter, der Priesterkaste in Jerusalem. Er ging nicht nach dem Mondkalender. Er ging nach dem Kalender des Sonnenkalenders, wonach auch die Essener gingen. Und Gott hat die Sonne bestimmt, um den Tag zu bestimmen. Um den Tag einzuleuchten. Sonnenaufgang spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. Sonnenaufgang. Dies ist der Tag. Weißt du, als Jakob von zu Hause flieht, da geht die Sonne unter. Und nach 21 Jahren etwa, ich sage es nur so, aber es werden schon 21 Jahre gewesen sein. Nach 21 Jahren geht er zurück, ringt fast an der gleichen Stelle mit Gott und kämpft mit Gott. Und sagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist etwas ganz Merkwürdiges, Verrücktes in der Bibel. Frag mich, warum das überhaupt drinsteht. Aber es muss drinstehen, damit du und ich viel mehr verstehen, als was gedruckt und geschrieben worden ist. Und dann heißt es, als er so mit Gott rang und mit dem Engel rang und sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, kommt der Engel, berührt ihn und die Sonne ging auf. Also seine Geschichte hört auf, die Sonne ging unter und dann wurde betrogen, er hat betrogen, wurde reingelegt, musste um seine Lea, um seine Rahel 7 Jahre vergeblich arbeiten, hat lauter Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gehabt. Die Sonne ging unter und als er wieder mit Gott rang, schließt sich wieder die Geschichte dieser Teufelskreis und dieser Kreis überhaupt, schließt sich und die Sonne geht wieder auf. Wir sind Sonnenmenschen. Die Bibel, also alles, was mit Heil, alles, was mit Errettung, alles, was mit Erlösung zu tun hat, hat immer mit Sonne zu tun. Morgenröte, Morgenröte. Als die Morgenröte heraufkam, gingen die Engel nach Sodom oder aus Sodom heraus und haben Lot rausgeführt und Lot errettet aus Sodom. 1. Mose 19, 15. Als die Sonne aufleuchtete, da griff Josua die Stadt Sichem an, oder? Ja, nein, Richter war das. Gideon griff die Stadt Sichem an. Als die Sonne aufging und die Sonne im Rücken hatte, griff er die Stadt an. Immer mit der Sonne. Wir sind Kinder des Lichts. Die Ägypter. 2. Mose 14, 21. Bei der Morgenwache. Die Ägypter, als der Morgen aufbrach, die ersten Sonnenstrahlen am Horizont hochkamen, als dieser Silberstreif am Horizont aufkam, bei der Morgenwache gerieten die Ägypter in Verwirrung. Ich sage euch, die Welt steht kurz vor der Stunde der Verwirrung, wo die Ägypter in Verwirrung geraten, nicht mehr weiter wissen. Mond hat kein eigenes Licht, nimmt Licht von woanders. Aber wir dürfen gerade im Licht wandern. In seinem Licht sehe ich das Licht, sagt die Bibel. Der Prophet Gottes, der Mann Gottes. In seinem Licht sehen wir das Licht. Kinder Gottes sind Kinder des Lichts. Und wer im Licht wandelt, stößt sich nicht. Das ist der richtige Zeitpunkt, Entscheidung zu treffen. Kommt zum Schluss ein Statement eines weisen Mannes. Ich glaube, das war ein Indianer. Ein Weiser wurde dann dort bei den Indianern einmal gefragt. Er war so zufrieden und so glücklich und so getrost. Und dann wurde er gefragt, warum er so zufrieden und so ruhig ist und so gelassen ist. Und vielleicht kannst du das dir zu eigen machen, auch wenn es indianisch ist und südamerikanisch. Dann sagt der Mann, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Dann sagt der Fragesteller, der Spanier, sagt er, ja, das tue ich auch. Was tust du hier mehr? Und dann sagt der weise Indianer, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Der Fragesteller sagt, ich tue das doch auch. Was tue ich Besonderes hier, was ich nicht tue? Nein, sagt der Mann, wenn du sitzt, stehst du schon. Wenn du stehst, läufst du schon. Wenn du läufst, bist du schon am Ziel. Haben wir uns verstanden? Alles zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit. Mit Gott Schritt halten. So im Gleichklang. Ist ganz schwer. Wirst vielleicht wahnsinnig. Karl V., der wollte Europa einen, dreht er durch, geht ins Kloster und dann versucht er zwei Uhren im Gleichklang zu bringen. Hat er den Rest seines Lebens dazu gebraucht. Hat er nicht geschafft. Dass zwei Uhren im Gleichtakt gehen, im Pendel im Gleichtakt geht. Hat er nicht geschafft. Du schaffst es auch nicht. Und ich sage dir eines, wir schaffen es auch nicht ohne den Heiligen Geist. Wir schaffen es auch nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, sonst klappt es nicht. Sonst sind wir zu schnell oder zu langsam. Aber erst der Heilige Geist hilft uns, dass unsere Uhr und die Uhr Gottes im Gleichtakt geht. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Wenn ich predige, dann predige ich. Wenn ich glaube, dann glaube ich. Wenn ich zweifle, dann zweifle ich. Und was wir tun, wir sollten immer ganz tun. und zwar entschlossen und nicht uns zerteilen und schon ganz woanders sein. So lasst uns wirklich im Gleichschritt mit Gott sein. Vielleicht haben wir etwas verstanden heute Abend. Gott möge uns segnen. Praise God.
Ist irgendjemand da, der was Schönes mit dem Heiland erlebt hat? Gebetserhörung, eine Inspiration des Heiligen Geistes empfangen gestern oder in einer der letzten Gottesdienste. Irgendjemand da, der was von Gott empfangen hat? Steck dich, wenn du es bist. Wenn niemand da ist, ich kann fortfahren. Ich habe genug zu sagen, ich kann 3 Stunden predigen. Kein Problem. Wow, ich könnte auch bis nach Mitternacht predigen. Wie geht's mit dem Apostel Paulus? Mir geht der Stoff nicht aus. Mir ist eigentlich die Zeit zu kurz. So, ich bräuchte noch mehr Zeit, aber leider, ich muss mich begrenzen auf wenigstens 2 Stunden Gottesdienst. Okay, wenn niemand da ist, wir wollen heute Abend noch über das Opfer beten und das Opfer zusammenlegen und dann fahren wir fort. Vielleicht nach dem Gottesdienst werden wir Gelegenheit haben, auch noch zum Gebet. Wir werden füreinander beten. Wir werden den Sieg des Herrn preisen, Gottes Macht rühmen heute Abend. Und ich glaube, dass Gott einiges tun wird. Gott wird uns helfen, dass wir im Gleichschritt mit Gott gehen. Dass wir mit Gott so im Gleichklang sind. Dass wir in Harmonie mit Gott sind. Das wird er uns heute Abend schenken. Und wir öffnen uns dem Wirken des Heiligen Geistes gerade jetzt. Und lasst uns über das Opfer beten. Vater, ich segne jetzt die Gaben, die zusammengelegt werden in deinem Namen, Herr. Wir möchten dir ein Dankopfer geben. Wir möchten dich preisen mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit allem, was wir haben, was wir besitzen. Und wir möchten dir dienen, Gott. Wir möchten dir mit Freuden dienen. Wir möchten mit Frohlocken vor dein Angesicht kommen heute Abend. Herr, und wir wollen wirklich gesegnet nach Hause gehen. Ich möchte gesegnet nach Hause gehen, entspannt, befreit. Ich möchte gestärkt nach Hause gehen, neu motiviert, neu belehrt, neu inspiriert nach Hause gehen. Herr, und deshalb, wir möchten uns jetzt von allem, was uns irgendwo belastet, befreien. Wir möchten dir dienen zuerst einmal dir etwas geben und dann wirst du uns schenken und uns beschenken, Herr. Deine Kinder sind immer Beschenkte. Herr, wir geben aus der Fülle, wir geben aus dem göttlichen Reichtum und wir dienen dir mit unseren Gaben heute Abend. Ich lobe und ich preise dich, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Amen. So, wir stehen nochmals auf und ja, preisen Gott mit einem Chorus. Ich denke, wir haben noch eins. Wir heben den Namen Jesus hoch und dann nehmen wir auch das Opfer auf. Ein Hebopfer. Ich möchte für die Anliegen beten. Bevor wir Gott das Opfer geben, möchten wir für die Anliegen beten, die hier in diesem Korb enthalten sind. Oh Herr, du weißt die ganzen Gebete. Es sind Gebete von Kindern Gottes, von Freunden, von Menschen, die in Not sind. Und diese Gebete halte ich jetzt vor dein Angesicht, Gott. Nimm diese Anliegen an und segne, Herr, die Menschen, die hier jetzt eine Bitte an dich gerichtet haben, die konkret geworden sind, Herr. Hör ihr Gebet, hör ihr Rufen, Herr, und beantworte du das Anliegen deiner Kinder. Wir befehlen unsere Wege auf dir, Herr, und hoffen auf dich. Und wir glauben, dass du alles wohl machen wirst. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Wir dürfen Platz nehmen. Ich möchte den Herrn erhoben sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Vielleicht, ich habe noch eine Bekanntmachung vergessen. Mittwoch, 19 Uhr, haben wir hier Gemeinschaft, Gebet, Gespräch und alles, was dazugehört zu einem christlichen Leben. Austausch. Wir beten füreinander. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Also wenn du Gebet brauchst, komm am Mittwoch. Dann können wir beten. Wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen in die Mitte, auf einen heißen Stuhl setzen wir dich ein, auf so einen Feuerstuhl. Und dann beten wir dich durch, bis der Sieg da ist, bis Gottes Gnade da ist, bis Gottes Barmherzigkeit da ist. Das ist die eine Bekanntmachung. Mit der Heizung, jetzt ist so Übergangszeit. Wir wissen nicht, das Winter ist Sommer, was jetzt gerade draußen ist. Haben wir keine Ahnung. Genau. Das geht manchmal so schnell. So, wir heizen nur hinten und wir heizen hier in der Mitte. Also die Wärme haben, die gehen nach außen oder kommen her zu mir. Die mühseligen und beladenen. Ich schwitze hier vorne auch ohne Heizung. Okay, nur so nebenbei, dass ihr das wisst. Mit der Heizung, wir haben da ein bisschen so ein komisches System. Das ist noch nicht auf Winter, Sommer eingestellt. Und ich suche noch nach einer patenten Lösung, jetzt umzustellen. Das hätte ich vorher denken müssen. Ich habe unsere eigene Konstruktion, unser Entwurf, unsere Idee ist das, also diese Heizung und wie es funktioniert. Leider haben wir damals noch nicht an alles gedacht, dass es Sommer und dass es Herbst und Winter gibt. Wir haben nur den Winter gedacht, dass es schön warm und angenehm ist. Und ich habe eine Thermostatanlage, aber diese Thermostatanlage, die schaltet aus, wenn es eine gewisse Temperatur erreicht hat. Und dann knackt es immer so drin. Und das will ich nicht. Aber es gibt noch eine Lösung. Aber wenn ich nächstes Mal die Heizkörper runterlasse, muss ich das umspannen. Elektrisch steuern, dass jeder Heizkörper extra geschaltet wird. So, dann kann ich also die Hälfte der Heizung dann fahren. Aber das nur nebenbei. Man muss immer manchmal am Anfang denken. Wir denken manchmal viel zu wenig am Anfang und nicht richtig durchgedacht. Das gilt also im Leben überhaupt. Wenn man richtig geplant, richtig gedacht hat, richtig alles abgewogen hat, dann trifft man die richtige Entscheidung. Hinterher Dinge zu verändern, kostet sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Mühe. Und manchmal ist es auch nicht mehr möglich nachzuholen. Deshalb, wie am Anfang die Weichen gelegt werden, so läuft das Leben auch später. Heute Abend lebe im Zeitrhythmus Gottes. Wir werden aus Prediger Kapitel 3 lesen. Prediger Kapitel 3. Alles hat seine Zeit, sagt der gute Mann hier, dieser Prediger Salomo. Und einfach über die Zeit möchten wir uns heute Gedanken machen. Die Zeit, die Gott uns gegeben hat, was wir aus dieser Zeit machen, wie wir die Zeit gestalten und wie wir leben. Wir leben manchmal verkehrt, auch in unserer Zeit. Wir machen aus Tag Nacht, aus Nacht Tag. Das machen sehr viele Menschen. Das ist Schizophrenie. Schizophrenie ist, dass man das, was nachts getan werden sollte, tags tut und dass man, was man nachts macht, am Tage macht. Das ist Schizophrenie. Also man lebt also ein gespaltenes Leben. Der Mensch ist in unseren Tagen durch die moderne Technik, Neonlicht etc., diese helle Beleuchtung, wir sind aus dem Rhythmus rausgekommen. Wir schlafen zu wenig oder dann zu lang wieder, wenn die Sonne angeht. So aus dem Zeitrhythmus. Und du kommst aus dem Zeitrhythmus, wenn du nicht Sonne und Mond hast. Mond und Sonne regulieren. Als ich jetzt in Norwegen oben war, 7 Tage ist mir die Sonne nicht untergegangen. Ich wusste am Schluss nicht mehr, was für ein Tag genau ist. Hätte nicht eine Zeituhr dabei gehabt, hätte ich nicht gewusst. Also die Sonne ist bei uns nicht mehr untergegangen. Also es ist doch schön, wenn die Sonne nicht mehr untergeht. Das ist genauso wie in Neuen Jerusalem. Da wird keine Nacht mehr sein. Als am Nordkap oben hast du keine Nacht mehr. Das nur nebenbei. Aber Zeit ist sehr wichtig, dass man im Zeitrhythmus kommt. Die Zugvögel, Karibus, Schmetterlinge, Wale, sie gehen auf ihre Wanderschaft. Sie werden getrieben von einer inneren Uhr. Sie gehen lieber zugrunde, als dass sie ihr Ziel aufgeben würden. Im gesamten Universum, wenn ich mir so umschaue und umsehe, und ich liebe die Natur, ich beobachte die Natur, und wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich irgendwo in naturwissenschaftliche Gebiete, hätte mich verlaufen und verirrt. Im gesamten Universum sehen wir einfach einen Zweck, eine Absicht, eine Bestimmung, bis ins kleinste Detail ist alles geplant und genau vorgedacht. In jedem Atom, in jedem Kern, überall steckt eine große Weisheit drin. Zeit. Der Baum lebt einige Jahrzehnte. Ein Falter einige Tage, der eine ist tief mit der Erde, der Baum ist ganz tief mit der Erde verwurzelt, der andere lebt so nur ein paar Stunden. Und ja, je schwerer der Körper ist, desto größer ist die Erdgebundenheit. So kleine Kinder zum Beispiel haben unbegrenzt Zeit, die wissen nicht, was Zeit ist. Die können spielen. Das Einzige, was die Zeit unterbricht, ist die Mutter, wenn sie sagt, Kinder, kommt heim. Jetzt gibt's Essen oder jetzt müsst ihr schlafen gehen. Was, jetzt schon so früh? Zeit. Zeit ist also, und eigentlich Zeit hat jeder Mensch, der Herr Bundeskanzler, genauso viel Zeit wie der Straßenkehrer. Jeder hat genug Zeit, 24 Stunden am Tag. Und was macht man aus diesen 24 Stunden? Gott hat allen das gleiche Kapital gegeben. Alles hat seine Zeit. Lebe im Zeitrhythmus Gottes. Lasst mich jetzt diese Bibelstelle lesen aus Prediger Kapitel 3 von Vers 1. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Es ist auch interessant, alles wächst auf eine bestimmte Höhe. Das Gras wächst auf eine bestimmte Höhe, die Sträucher wachsen auf eine bestimmte Höhe, die Bäume wachsen auf eine bestimmte Höhe, die Menschen erreichen bestimmte Höhe, selbst die Giraffen, die werden nicht größer. So auch sie erreichen ihre bestimmte Größe. So die Tiere, die Lebewesen erreichen ihre bestimmte Größe, es sei denn, da wird an ihre Gene etwas manipuliert. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ich höre Märchen. Aber als Tschernobyl passierte und dieser Super-GAU dort geschah,
Da haben mir die Geschwister erzählt, dass Katzen so groß wie Schweine oder Ferkel sind. Das gibt es nicht. Bis ich selber dort war, etwa 40, 50 Kilometer weg von Tschernobyl, und bis ich solche Bestien gesehen habe, Tiere, die sich missbildet haben, oder Pflanzen, die dann riesige Blätter entwickeln, so Löwenzahn, da denkst du, du bist im Dschungel irgendwo geraten. Also durch diese Genmanipulation verändern sich die Dinge. Aber normalerweise, Gott hat ein bestimmtes Maß, eine bestimmte Norm gegeben für alles, was auf Erden ist. Alles hat seine bestimmte Zeit, sagt der Prediger hier. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung zu lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, alles hat seine Zeit. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen hat seine Zeit. Lasst uns das alles zu Herzen nehmen, was das Wort Gottes sagt. Alles hat seine Zeit. Auch das Hassen, das Ablehnen, Abstoßen, sich abnabeln hat auch seine Zeit. Sich das Wachsen und Reifen hat seine Zeit und sich das Abnabeln hat seine Zeit. Wer das nicht begriffen hat, dass er sich von seiner Großmutter abnabeln muss. Nicht nur von seiner Mutter. Manche müssen sich von ihren Omis und Opis abnabeln und selbstständig werden. Sonst sind sie unbrauchbar für das Leben. Wer sich nicht abnabelt von seiner Familie rechtzeitig, in richtigem Maße, der wird kein rechter Mensch. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen hat seine Zeit. Der Krieg hat seine Zeit und der Friede hat seine Zeit. Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine bestimmte Zeit vorherbestimmt, zu tun, dass er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Was ist die Ewigkeit? Was ist die Ewigkeit? Einmal habe ich einen Kindergottesdienst halten müssen und dann fragt so ein kleines Kind, Onkel, kannst du sagen, was die Ewigkeit ist? Weißt du, den Erwachsenen kann ich erklären, was die Ewigkeit ist. Aber erklär einem kleinen Kind, was die Ewigkeit ist. Und mir fiel nichts Rechtes ein. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, hilf mir ganz schnell, dass ich diesem kleinen Knirps erklären kann, was Ewigkeit ist. Und dann habe ich gesagt, horch, ganz hoch oben im Norden ist ein Berg aus Diamant, ein ganz harter Berg, also der ist ganz hart. Und da kommt alle 1000 Jahre ein Vogel vorbei und wetzt den Schnabel. Und wenn der Berg abgetragen ist, dann ist es eine Sekunde von der Ewigkeit vergangen. Lachen. Da muss man lang warten, bis sich der Berg abgetragen ist. Was ist eine Ewigkeit? Der Mensch erlebt und erfährt nur ein Stückwerk dieser Unendlichkeit. Das ist nur ein Stückwerk. Und jetzt mit dem Rhythmus, mit dem Zeitrhythmus Gottes gehen, das ist mein Thema. Vater, wir möchten mit der Zeit gehen, wir möchten uns in die Zeit hineinschicken, wir möchten deine Erkenntnis bekommen, dass wir wirklich mit deiner Uhr gehen, nicht nach unseren Uhren gehen, Herr. Unsere Uhren bestimmen nur eine bestimmte Zeit, diese irdische Zeit, aber Herr, ein Stück der Ewigkeit möchten wir erkennen. Wir möchten mit der Ewigkeit mitgehen. Wo die Ewigkeit hingeht, da möchten wir dabei sein, Herr. Und wir möchten aus der Ewigkeit heraus leben. Lass uns erkennen, was die Zeit wirklich ist, Herr. Und dass wir wirklich uns dir anpassen heute Abend. Nicht du musst uns anpassen, sondern wir müssen uns dem ewigen, unendlichen Gott anpassen. Und lehre uns dieses große Geheimnis der Ewigkeit zu verstehen heute Abend. Amen. Bedeutende Ereignisse in der Natur und in der Geschichte haben immer kritische Zeiten. Krieg verändert unheimlich viel, in kurzer, knapper Zeit sehr viel. Und alles geschieht, wenn ich hier so lese, zu seiner bestimmten Zeit. Und alles ist mit irgendeiner Krise verbunden. Ich denke nur die Geburt. Die anderen Umstände, wo eine Mutter mit einem Kind schwanger ist und das Kind unter dem Herzen trägt und dann kommt die Stunde der Geburt, dann ist das Alte wieder vergessen, die denkt nicht mehr an die anderen Umstände, auch an die Wehen, etwas Neues ist begonnen. Und jetzt wächst man. Wir sind alle gewachsen irgendwo. Und dann kommen wieder kritische Zeiten. Dann kommt die Zeit, wo man fremdelt, wo man in der Pubertät ist, wo man rebelliert, wo man einfach aus dem Hause ausbricht oder was sonst alles passiert, das sind alles kritische Zeiten. Immer diese Übergänge in unserem Leben sind immer kritische Zeiten und die sind auch die gefährlichen Zeiten. Und da sollten wir darauf achten, wenn wir in einer kritischen Zeit sind, wir können aufsteigen oder absteigen. Wir können uns zerstören oder aufbauen, je nachdem. Und Gott handelt immer in der rechten Zeit. Gott handelt immer zur rechten Zeit. Also nicht, wenn wir denken. Monika hat neulich ein ganz tolles Wort vom Herrn bekommen. Wenn der Schüler reif ist, kommt der Lehrer. Also wenn der Schüler reif ist, solange man nicht reif ist für eine bestimmte Wahrheit, für eine bestimmte Erfahrung, dann kannst du lange beten, du wirst es nicht bekommen. Erst wenn du reif bist, wie die Heilung zum Beispiel. Viele Leute sind nicht reif für die Heilung. Andere, die sind schon innerlich so weit gereift, dass sie sagen, ja Herr. Aber andere, da sind noch so viele Blockaden, so viele Barrieren, so viele Vorurteile. Sie können die Heilung nicht empfangen. Ihre Hände sind blockiert, wenn man reif ist für bestimmte Dinge. Es gibt zwei Pole, die ich heute nehmen möchte. Die Urzeit und die Ewigkeit. Und dazwischen sind wir. Die Urzeit, die Zeit, bevor irgendwas war, Grundlegung der Welt, die Urzeit und die Ewigkeit, die Endzeit. So was wir unter Endzeit sehen, das Urzeit und Endzeit. Das beherrscht die Skala, in der wir uns hier heute Abend bewegen, dazwischen. Zwischen Endzeit und Urzeit, da bewegen wir uns. Und da sind große Katastrophen, Umstürze, Veränderungen, die sind eingeplant, die sind eine Notwendigkeit, dieses Brodeln der Zeitgeschichte. Weltgeschichte ist Weltgericht, hat Schiller einmal gesagt. Und die Weltgeschichte ist Weltgericht, also diese, Gott richtet und in jedem Gericht, nach jedem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die Welt verändert, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Welt verändert und nach dem Fall des Kommunismus hat sich die Welt verändert. Plötzlich kannst du deine alten Atlanten, deinen Globus in den Müll stecken. Die Karte wurde neu gemacht oder neu gemalt. In der Welt gibt es eine Zeit des Lichts und eine Zeit der Dunkelheit. Eine Zeit der Fülle und eine Zeit des Abnehmens. Ich denke nur Sommer, wir möchten alle im Sommer sein. Aber leider hat Gott auch uns den Winter gegeben. Schnee, Eis, Kälte, Wind, Glatteis. All das gehört dazu zum Winter. Oder der Herbst, wo die Blätter abfallen. Es ist schön, im Frühling zu leben, wo alles sprießt. Aber es ist auch die Zeit des Abfallens, des Älterwerdens, des Abnehmens gehört zum Leben dazu. Eine Zeit des Lebens und eine Zeit des Todes, das gehört dazu. Und es gibt kein Leben ohne den Tod. Auch im Paradies war das der Fall schon so. Wir denken nur einmal durch den Sündenfall des Menschen, wäre das passiert. Aber woher soll Kompost kommen? Die schwarze Erde. Woher soll das alles kommen? Das ist ein Absterben, auch im Paradies. Es ist naturbedingt, das Sterben. Da geht eine Generation weg und die nächste kommt. Und so gehen Generationen wie die Welle folgt so dem Leben der Tod. Das ist also der Lauf der Dinge, nicht nur nach dem Sündenfall, sondern auch schon vor dem Sündenfall so der Fall gewesen. Die Zeit ist ein Gefäß und man kann es füllen mit köstlichem Wein oder mit Gift. So ist die Zeit. Die Zeit ist ein Gefäß, ein Behälter. Es gibt bestimmte Zeiten und ich möchte euch jetzt einfach heranführen. Gott arbeitet mit der Zeit. Gott wird nie die Zeit überspringen. In meiner Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat nicht gleich seinen Sohn geschickt, nach 4000 Jahren eigentlich, so Heilsgeschichte, hat er seinen Sohn geschickt. Es gibt bestimmte Zeiten. Es gab das Zeitalter des Gesetzes. Israel und Gesetz. Das Zeitalter des Gesetzes. Das Zeitalter des Moses und Propheten. Es war diese Zeit, wo die Propheten auftraten und das hat alles seine Zeit gehabt. Interessanterweise, diese Achsenzeit, 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus, da waren große Lehrer, da waren große Propheten, Jesaja und Hesekiel und Jeremia und Daniel, aber gleichzeitig war Sokrates, Buddha, Konfuzius, Lao Tse, all diese großen Männer lebten in dieser Zeit, zu ihrer Zeit. Oder wenn ich dran denke, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsten, die Gemeinde Jesu, als die entstand, die Zeit war reif für eine Erweckung. Es brodelte im Römischen Reich, die Mysterienkulte haben nichts mehr den Menschen gegeben. Und Alles war im Zerfall und dann kam das Christentum mit der Hoffnung und das Evangelium mit der Ewigkeit und hat den Platz eingenommen. Alles hat seine Zeit. Auch wir sind an so einer Schnittstelle dieser Zeit gekommen. Ich glaube, dass wir ganz weit in der Endzeit sind. Ich weiß es nicht, wie es ihr empfindet, aber seit dem 11. September 2001 ist die Welt etwas anders geworden. Hat sich manches geändert. Ich will nur etwas ganz Verrücktes euch bringen heute Abend. Zuerst einmal nur zum Nachdenken. Ich gebe, was ich hier heute Abend gebe, ich gebe nur Denkanstöße, Impulse. Nachdenken müsst ihr selber. Am 11. September 1999 hat Israel das Jahr 5760 gefeiert. Die Posaune geblasen, das Jahr 2000 für uns eingeläutet. 11. September 1999, dann war das Jahr 2000. Am 11. September 2001, ein Jahr später sozusagen, wurde wieder ein neues Zeitalter eingeläutet von diesen Terroristen, die unsere Türme gestürzt haben. Ich habe ja euch gesagt, Jesaja 30, 25 und 26 steht, wenn die Türme einstürzen, und die Türme stürzen ein, die Türme der Nationen stürzen ein, Jesaja 30, 25 und 26, dann wird sich Gott seinem Volk zuwenden. Vielleicht fängt jetzt die Heilsgeschichte an. 11. September 99 wurde das Jahr 2000 für uns eingeläutet, für die Juden das Jahr 5760. Ein Abschnitt in Hosea Kapitel 6, Vers 1 bis 2 heißt, kommt, lass uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen und er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen und er wird uns auch wieder verbinden. Und er wird uns nach 2 Tagen neu beleben und am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben können. Interessant diese Stelle. Nach 2 Tagen wird er uns aufrichten. Nach der Heiligen Schrift ist ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nach 2000 Jahren wird Gott uns aufrichten. Vielleicht beginnt jetzt die Zeit der Aufrichtung, wo Gott Israel aufrichtet. Das andere, was war, was 1948 war, dass Israel mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte gekommen ist. Jetzt beginnt Israel erst richtig Israel werden. Ich habe heute zufällig, weil ich habe mich mit dem Islam beschäftigt, jemand hat mich angefragt, was hältst du von Islam und so weiter, und dass Islam eine mörderische Religion ist, und ich musste mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen und die ganzen Koranverse sammeln und auch gesammelt, und da fand ich eine alte Prophetie von einem Rabbiner aus der Zeit 750 nach Christus, in der Zeit, als der Islam entstand. Hochinteressant, dieser alte Rabbiner bringt eine Botschaft, die hochaktuell ist. Ich muss jetzt noch weiter nachgraben und forschen bei diesem Rabbiner und weiter suchen in der Literatur über ihn. Aber er bringt eine Prophetie. Islam ist gerade entstanden. Islam beginnt gerade seinen Siegeszug. Und er weissagt, der Islam wird Israel auf den Thron bringen. Muss vorstellen. Der Islam wird Israel auf den Thron bringen. Zur Weltherrschaft, zur Macht, zum messianischen Reich. Er bringt diese Prophetie, der Islam, dieser Rabbiner um 750 nach Christus, also lange Zeit vor unserer Zeit, lange Zeit vor diesem Terror. Der Islam bringt Israel auf den Thron, bringt Israel in die Position, wo es sein sollte. Hier nach 2 Tagen wirst du uns beleben und am 3. Tag uns aufrichten. Also praktisch, wir sind jetzt in der Zeit, wo Gott beginnt, Israel aufzurichten. Und meine Lieben, wenn wir das Standbild von Daniel anschauen, schaut diese Vision vom Propheten Daniel. Alles hat seine Zeit. Die Königreiche haben alle Zeit gehabt. Nebukadnezar, das goldene Haupt. Meder und Perser. Griechen und Römer. Alle haben eine bestimmte Zeit geherrscht und ihre Zeit war vorbei. Nach bestimmter Zeit, meistens 400 Jahre. Das ist eine interessante Geschichte, warum es gerade 400 Jahre so die ganzen Herrschaften und Zeit der Menschenherrschaft da war. Und dann kommt dieser Daniel zu einem Punkt und sieht die Beine aus Ton und Erz. Ton und Erz. Und was soll das bedeuten? Ich habe lange Zeit nachgedacht, was das bedeutet. So verrückt, wie es klingt. Vielleicht ganz neu. Niemand hat in diese Richtung gedacht. Aber ich denke, ich einfach ganz neu an eine Sache und ich gehe ganz neu an die Sache und ich versuche ganz neu zu denken. Und als ich heute so über meine Literatur saß und brütete, plötzlich kam es mir. Kann das nicht der Islam sein? Da gibt es in Islam 2 ganz starke Strömungen, diese Radikalen und die Liberalen, Ton und Erz. Die Weichen wie Sand und die Harten wie Eisen. diese Terroristen, die alles mit Macht umstürzen werden. Und genau als die Beine aus Ton und Erz waren, in dieser Zeit kam dieser Stein vom Himmel und zertrümmerte das ganze, die ganzen Weltreiche, die ganzen Königreiche. Und dann geht ein Reich auf, und das Reich Jesu Christi, das Reich des Sohnes Gottes, des Menschensohnes, und es wird kein Ende sein. Also die Beine aus Ton und Erz. Denk drüber nach, vielleicht stimmt es nicht, was ich gedacht habe, aber vielleicht stimmt es. Und wenn es stimmt, dann hast du eine ganz neue Erleuchtung am Leopoldplatz bekommen, die du noch nie gehört hast, so, die dir noch nie so verkündigt worden ist. So Ton und Erz. Und das ist leider auf der einen Seite die alten Koranschriften oder die alten Suren, die früheren Suren von Mohammed, die sind sehr israelfreundlich, auch christenfreundlich. Aber die späteren alle nacheinander, die sind radikal, unbarmherzig und terroristisch, mörderisch fast. So, dieses Ton und Erz, und das kommt jetzt in der Endzeit voll zum Tragen. Voll zum Tragen, nur nebenbei. Alles hat seine Zeit und alles ist auch für eine bestimmte Zeit auch behalten. Manche Völker, manche Königreiche sind für eine bestimmte Zeit sogar bewahrt, damit, wenn es dann soweit ist, dass sie losgelassen werden. Wir haben in der Bibel die Gerichtsengel, die sind festgehalten für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Tag. Und dann gibt Gott das Signal und dann sagt es so, jetzt zieht los. Und dann auch dieses Pferd, diese vier Pferde, die ausgezogen sind. Dieses Pferd, dieses fahle Pferd. Denkt nur drüber nach. Im Original heißt es nicht fahl, sondern Jaspisgrün. Jaspisgrün. Und die Farbe des Islam ist grüne Farbe. Jaspisgrün. Also vielleicht ist das der vierte Reiter, der losgelassen wird auf die Menschen. Kommunismus, der rote Reiter. Und so weiter. Und jetzt dieser fahle Reiter, dieser Jaspisreiter, diese Farbe, das auf die Menschheit losgelassen wird. Wir sind mittendrin. Die Reiter, die Pferde werden in Zaum gehalten, weil dann die Gebete der Heiligen sind. Die Zeit ist noch nicht reif. Jerusalem ist noch nicht von den Heiden zertreten, was es auch alles so dazu hat. Aber dann, als die Zeit sich erfüllt, dann arbeitet Gott, dann tritt Gott in Aktion. Und ich habe meinen Gott festgestellt, als ich so über dieses Thema hier heute nachdachte, ich denke nicht erst seit heute über dieses Thema, aber als ich jetzt mich intensiv damit beschäftigte, mir ist groß geworden, Gott arbeitet nach seinem Zeitplan. Und er lässt sich von uns Zivilisierten oder Unzivilisierten nicht reinpfuschern und reinreden und reinbeten. Er lässt es nicht. Tag und Zeit weiß keiner, die der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Also nicht einmal der Sohn Gottes konnte sagen, Herr Vater, bitte beeil dich, ich möchte viel früher das Reich Israel aufrichten. Zu seiner Zeit, was Gott sich vorbehalten hat, das hat nicht einmal der Sohn verfügen können. Niemand kann über die Zeit Gottes verfügen, außer Gott selbst. Gott handelt zur festgelegten Zeit. Warum, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er Perfektionist. Pfingsten, Pentekost, 50. Tag nach der Auferstehung Jesu ist Pfingsten geschehen. Dieses Pentekost da, 50 Tage, also exakt am 50. Tag. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sogar das Kommen Jesu, das erste Kommen Jesu, konnte man sehr genau voraussagen und sehr exakt berechnen. Wenn ihr mitschreiben wollt, könnt ihr das tun heute Abend, Daniel Kapitel 9, 25. Das erste Kommen Jesu war sehr exakt vorausgesagt, so dass die Weisen, die Weisen aus dem Morgenland kamen, die Weisen in Jerusalem konnten ganz genau sagen, wo er geboren wird. Aber die hätten genauso sagen können, wann er geboren wird. Und zwar Daniel 9, 25. Du sollst wissen und Einsicht haben, dass von Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und wiederzubauen, bis zu dem Messias, dem Führer, 7 Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Also 7 Wochen und ferner 62 Wochen sein werden. Der Beginn, der Zeitpunkt des Beginns, wo das Wort ausgeht, Jerusalem soll wieder gebaut werden, wiederhergestellt werden. Das sind also 69 Wochen. Ich weiß, das könnte jetzt nicht so schnell behalten. Ich würde es auch nicht so schnell behalten. Ich könnte diese Kassette abhören oder mich nachher fragen. Aber ich will euch nur die Bibelstellen geben. Ich will euch nur begeistern für die Präzision des Wortes Gottes. Gottes Wort geht ganz genau in Erfüllung. Halleluja. Das ist, was ich sagen möchte. Gottes Wort stimmt. Gottes Wort ist mathematisch. Glauben, im Hebräischen gibt das Wort Glauben nicht. Im alten Hebräischen gibt das Wort Glauben nicht. Wenn man von Glauben spricht, wenn der Jude vom Glauben spricht, dann sagt er mit Gott rechnen. Also er rechnet mit Gott. Also mit Gott rechnen. Und deshalb, Gott ist ein Mathematiker meines Erachtens. Ein ganz großer Mathematiker sogar. So, Nehemia 2, Vers 1, Kapitel 5, Vers 7 und 8. Es war im Jahr 455. Im Jahr 455, im 20. Jahr des König Ahasverus, als das Wort ausging, Jerusalem soll wieder gebaut werden. Nach der Zerstörung Jerusalems. So, und dann vergehen 69 Wochen, bis der Messias, der Führer, kommt und auftritt. Nach Martin Buber, einem jüdischen Gelehrten und Philosophen, wird hier mit Jahre gerechnet. 69 mal 7 Jahre, das sind 483 Jahre. Also jetzt, wenn ihr einen Rechner dabei habt und mitrechnen wollt. Es gibt also zuverlässige Beweise, dass, also griechische, babylonische und persische Quellen, dass das Jahr 474 das Regierungsjahr des Königs Artaxerxes war und begann. Und dann rechnet dann 483 Jahre weiter. Es kommt auf das Jahr 29 nach Christus. 29 nach Christus. Hier tritt Jesus der Messias auf. 29 nach Christus. Und deshalb, wir müssen gar nicht weiter groß rechnen. Wir wissen, wann Jesus gekommen ist, wann er gekreuzigt ist und wann er auferstanden ist und wann die Heilsgeschichte begann. Nach der Prophezeiung Daniels musste der Messias sterben. Also, nach Daniel 9, 26, nach 62 Wochen, die auf die 7 Wochen folgen, wird der Messias abgeschnitten werden, heißt es. Abgeschnitten werden. Und interessant ist das Wort, hebräische Wort hier, Karat. Karat steht für Todesstrafe. Und sag mir, gibt es eine schlimmere Todesstrafe als die Kreuzestrafe, die Kreuzigung? Also, der Messias wird abgeschnitten werden. Das ist, was Daniel sagt. Und dass es so ist, in Daniel 9, 24 heißt es, um der Sünde ein Ende zu bereiten und für die Vergebung Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen für unabsehbare Zeiten. Also das kann nur Jesus Christus sein. Johannes der Täufer legt bei der Taufe die Sünde des Volkes als Priestersohn. Und nur er konnte bei der Taufe die Sünden aller Menschen auf Jesus legen. Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Bei der Taufe. Und am Kreuz hat er bezahlt die Sünde, wurde zur Sühne gemacht. Und um der Sünde willen ein Ende zu bereiten und für die Vergebung Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen für ewige Zeiten. Halleluja. Das ist präzise, sehr präzise. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Punkten mehr. Ich möchte euch nur zeigen, Gottes Wort ist sehr genau. Gott arbeitet mit einem ganz festen Zeitplan. Da gibt es Jehovas Zeugen oder andere, auch Christen. Jesus ist nicht am 24. Dezember geboren. Für mich ist Jesus am 24. Dezember geboren. Und ich drehe auch den Beweis an, dass er am 24. Dezember geboren ist. Warum? Warum ich das glauben kann, dass er am 24. Dezember geboren ist. Viele glauben, Jesus wäre irgendwann im September zur Welt gekommen. Leute, ihr müsst mir das Gegenteil beweisen, dann glaube ich das. Aber solange ich jetzt hier spreche und ich das Material habe und die Informationen habe, es gibt also einige ganz klare Bibelstellen, die uns sagen, dass Jesus am 24. Dezember Weihnachten geboren ist. Und manche sagen, das ist ein heidnisches Fest. Weihnachten wäre ein heidnisches Fest. Der Kaiser Konstantin hätte es eingeführt und sich an die Sonnenwende angepasst. Ich muss zuerst einmal sagen, in Israel, zu der Zeit, als Jesus lebte, gab es zwei Kalender. Es gab den Mondkalender und den Sonnenkalender. Und Jesus und die Gläubigen richteten sich nach dem Sonnenkalender. Nur die abgefallene Priesterschaft in Jerusalem ging nach dem Mondkalender. Deshalb haben wir immer wieder mal so Unterschiede in den Festen. Wenn es Laubhüttenfest geht zum Beispiel. Wir haben große Schwierigkeiten mit dem Laubhüttenfest. Das stimmt nicht mit dem Kalender, was wir annehmen. Denn Jesus ging nach dem Sonnenkalender und nicht nach dem Mondkalender. Aus verschiedenen Gründen. Die Zeit reicht mir nicht, das zu erklären. Also, dass Jesus Weihnachten geboren ist. Ihr müsst ein paar Bibelstellen lesen mit mir heute, wenn ihr wollt. Lukas 1, Vers 5 und 8. dann Vers 23 bis 24, Vers 26 bis 27 und Vers 39 bis 40. Ich lese diese Stelle nicht, ich erkläre das nur, aber manche möchten es nachlesen. Lukas 1, Vers 5 und 8, Vers 23 bis 24, Vers 26 bis 27 und dann Vers 39 und 40. Hier wird es enthalten, das, was ich jetzt begründe. Zacharias war ein Priester nach der Ordnung Abia. Er erfüllte gerade die priesterlichen Dienste im Tempel. So diese Ordnung Abia können wir nachlesen in 1. Chroniker 24, 1 bis 10. Es gab in Israel im Priesterdienst 24 Ordnungen, wo sie Gott dienten im Heiligtum. 12 davon also dienten im Heiligtum und die anderen haben einen anderen Dienst verrichtet. Der Dienst begann jeweils im Monat Nisan. Es ist nach unserem Monat der frühe März und der frühe April, so in dieser Zeit. Und die Söhne Abias waren in der 8. Ordnung, als sie dienten, als Priester. Zacharias war gerade an der Reihe, um zu dienen. Und da passierte dieses Fiasko, wo der Johannes geboren werden sollte. Wie soll der Junge heißen? Das ist also hier uns überliefert. Manchmal fragen wir, warum steht so ein Quatsch in der Bibel? Manche kommen und sagen, warum müssen solche Lappalien, dass er nicht mehr sprechen konnte, die Sprache verschlagen hat, warum muss das in der Bibel drinstehen? Diese Dinge stehen in der Bibel, damit wir Gottes Geheimnisse viel, viel besser verstehen. Dem hat die Sprache verschlagen. Der konnte nicht mehr reden, bis er dann eine Tafel nahm und aufschrieb, wie der Bub heißen sollte, Johannes. Und alle waren entsetzt und fragten sich, warum. Aber das passierte also hier, wahrscheinlich so 5. Oktober, in unserem Kalender, war das, wo das geschah. Zacharias kehrte heim nach seiner Dienstzeit, so gegen 15. Oktober oder Ende des Monats, des Oktobermonats, kehrte nach Hause. Elisabeth war im 5. Monat schwanger und es könnte am 15. März bis zum 15. April sein, wo der Engel dann die Maria besuchte und wenn es eine normale biologische Entwicklung gewesen ist, dann nach 270 Tagen wäre Jesus geboren. Und das wäre so um den 25. Dezember. Jesus. Der Besuch des Engels muss so zwischen 15. März und 17. April gewesen sein. Und wenn alles gut ging bei der Maria, wenn es keine Frühgeburt bei Jesus war, und das war es nicht, muss der 25. Dezember gewesen sein, wo er geboren wird. Eine weitere Notiz, die diese These bestätigt, dass Jesus Weihnachten geboren ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mich vertan habe in der Zeit, dass ich jetzt eine Weihnachtspredigt bringe. Aber ich will euch nur sagen, wie präzise Gott auch in der Heilsgeschichte, denn das ist ihm so wichtig, dass alles stimmt. Und Gott konnte uns nur erlösen, Gott konnte uns nur von der Sünde befreien, weil alles gestimmt hat. Erlösung ist Perfektion, wie ein Uhrwerk lief alles ab. Bei den Schafen, da heißt es, die Hirten waren bei ihren Hürden, draußen bei ihren Schafen. Die Zeugung der Schafe, normalerweise bei weidenden Schafen, also draußen, war am längsten Tag des Sommers, am 21. Juni, wo der längste Tag ist, die haben ein bisschen Langeweile und dann spielen sie halt ein bisschen. Und dann gibt es, da kommt diese Zeugung. Die normale Tragzeit bei den Schafen liegt etwa 5 Monate. Jetzt rechne aus, 21. Juni und dann fang an zu zählen und zu rechnen, wenn du willst. Kannst aber nachrechnen, nachprüfen, was ich hier sage, ist auch wissenschaftlich bewiesen. So, und ich bin auf dem Land auch groß geworden. Wir haben Schafe gehabt zu Hause. Ich weiß, wie lange die Schafe trächtig sind. So, dann sind etwa die Schafe, die Lämmer in der Zeit so um die Mitte Dezember bis Ende Dezember geboren. Zu dieser Zeit waren die Schafe draußen und die Lämmer werden geboren. Und was macht der Hirte, wenn er ein guter Hirte ist? Ist draußen bei den Schafen und hilft den Schafen, ist behilflich. Der muss nicht die Jungs zur Welt bringen, die Lämmer zur Welt bringen. Aber er muss aufpassen und wissen, welches Schaf zu mir gehört jetzt. So, und warum? Jesus ist das Lamm Gottes. Jetzt komme ich noch zu einer anderen Theorie und beweist, warum Jesus als Lamm Gottes zur Welt kam und warum er mit den Lämmern zur Welt kam. Er war das fehlerlose Lamm Gottes. Offenbarung Kapitel 5, Vers 12, wird er als das Lamm, das geschlachtet wurde, würdig. Also Jesus hat die Bezeichnung Lamm, muss also wie ein anständiges Lamm, wie ein Opferlamm, ein Lamm, das für den Tempel benutzt wurde, musste mit diesem Reifungsprozess und dieser Entwicklung geboren werden. Das Lamm Gottes auch macht Weltgeschichte, beginnt Weltgeschichte. Weihnachten, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. Die Zeit musste erfüllt werden nach dem Gesetz. Und Jesus starb nach Johannes 18 und Johannes 19, 36, Johannes 18, 28 und Johannes 19, 36. Er starb zu der Zeit, als die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden. Also, von der Stunde der Geburt bis zur Schlachtung der Lämmer. Jesus war das perfekte Lamm Gottes. Er starb am Kreuz auf Golgatha, als der hohe Priester zur Versöhnung des Volkes das Lamm schlachtete. In dem Augenblick rief er, es ist vollbracht. Genau in dem Augenblick rief er. Das war ein Timing. Und deshalb war die Priester auch entsetzt. Flavius, muss Flavius lesen. Jüdische Altertümer und so weiter. Müsst lesen. Und da wirst du merken, dass plötzlich die hohen Priester erschreckt waren. Der Priester ging kreidebleich aus dem Heiligtum, weil der Vorhang zerriss. Und viele Dinge passieren, die er nicht erklären konnte. Er war kreidebleich. Das Licht leuchtete nicht auf und so weiter. Stimmen erschallten, wir gehen von dannen. Also Gott geht sehr planmäßig vor. Planmäßig geht er vor. Das Universum kennt keinen Zufall, auch die Heilsgeschichte kennt keinen Zufall. Jesus sagt, euch gebührt nicht zu wissen Tag und Stunde, welcher der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Das heißt, es ist eine festgesetzte Zeit, eine festgesetzte Stunde, die Gott sich seiner Macht festgelegt hat. Und alles hat seine Zeit und alles hat auch seine Bedeutung. Zum Beispiel, wir sprechen vom tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich ist nur für Israel, hat nichts mit uns zu tun. Nur nebenbei, ganz nebenbei. Das tausendjährige Reich. Und ich sage euch, warum das tausendjährige Reich für Israel was zu tun hat und nicht für uns aus den Nationen und Völkern. Rabbi Akiba um 135 nach Christus. Also das war das Christentum noch sehr aktuell und da war auch die Idee, diese Idee mit dem tausendjährigen Reich kam etwa 90 nach Christus, als Johannes so die Offenbarung empfing. 9 Jahre später empfing er die Offenbarung auf der Insel Patmos. Johannes. So, in dieser Zeit war die Idee vom tausendjährigen Reich sehr groß und die Juden haben eine ganz interessante Stelle gehabt. Psalm 90, 15. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. So viele Jahre, wie Unglück wir erlebten. Und dann der Herr ließ dich 40 Jahre durch die Wüste wandern und demütigte dich, weil die Kundschaft da draußen 40 Tage waren draußen und so weiter, für 40 Tage, 40 Jahre. Aufgrund dessen, dieser biblischen Auslegung hat Rabbi Akiba, aber vor ihm auch noch andere, um 19 nach Christus kam diese Idee mit dem tausendjährigen Reich. Und Micha Kapitel 7, Vers 15, wie einst in den Tagen, als du aus Ägypten zogst, will ich sie wieder Wunder schauen lassen, die Heidenvölker werden sehen und beschämt werden. Diese Stelle muss sich vom Propheten Micha erfüllen. Wie einst in den Tagen, als du aus Ägypten zogst, will ich sie wieder Wunder schauen lassen. Die Heidenvölker werden sehen und beschämt werden. Und daraufhin sagten sich dann die Rabbiner, Israel hat eine Notzeit gehabt von 400 Jahren in Ägypten. Stephanus bezieht sich auf diese Zeit in seiner Predigt im Neuen Testament. Daraufhin sagten sie, das muss also eine Zeit, eine messianische Zeit von 400 Jahren folgen. Und so rechnen sie dann diese 1000 Jahre zusammen, dann 110 Jahre Fremdherrschaft in der Richterzeit und dann 490 Jahre, wo sie in Exil waren, in der Verbannung waren, auch diese Zeit. Und daraufhin haben sie dann gesagt, also bis zur Zerstörung des Jerusalems, von der Zerstörung Babylons bis durch Babylon und Nebukadnezar, bis zur Zerstörung Jerusalems. Also, alle diese Jahre, 400 Jahre ägyptischer Frondienst, 110 Jahre Fremdherrschaft in der Richterzeit und 490 Jahre babylonische Gefangenschaft bis Zerstörung Jerusalems, zusammen 1000 Jahre. Deshalb, diese Idee ist nicht alttestamentlich, sondern diese Idee ist zwischen den Zeiten entstanden. Und dann kamen sie wie ein Tag, 1000 Jahre ist wie ein Tag. Petrus greift diese Idee in seiner Predigt irgendwo auch auf. Und Gott hat festgesetzt einen Tag, auch da wieder ganz klar, festgesetzt einen Tag, Apostelgeschichte 17, 31, festgesetzt einen Tag, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, vor allen Menschen, dadurch auch ausgewiesen, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt. Wir schreiben heute 2001 nach Christus, nicht ganz exakt, aber lassen wir mal. 2001 nach Christus. Die Zeit. Wir müssen mit der Zeit gehen. Schickert euch in die Zeit. Kaufe die Zeit aus. Es ist ernste Zeit, sagt uns die Heilige Schrift. Jeremia 8, Vers 7. Ein Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, eine Turbeltaube, ein Kranich und eine Schwalbe merken ihre Zeit, wenn sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Schwalbe, der Kranich, die Turteltaube, sie kennen ihre Zeit. Wissen wir die Zeit? Verstehen wir die Zeichen der Zeit? Es gibt zwei Begriffe in der Bibel für die Zeit, in der hebräischen Bibel. Da ist Chronos. Da haben wir das Wort Chronik, Chronologie, diese fortlaufende Zeit. Und dann gibt es dieses Kairos, die Zeit, die genau zutrifft, eintrifft, die Zeit, der Augenblick, jetzt.